Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind die Würfelveteranen, dein Mitmach-Podcast rund ums Thema Rollenspiel mit Conny.
Hallo.
Und mir, Benny. Wir sind bei Folge 27 wie Pech und Schwefel.
Ich muss sagen, ich finde es gut, dass wir doch, nachdem wir so eine kleine Flaute hatten, was Rollenspiel anging, jetzt gefühlt zumindest wieder viel mehr zum Spielen kommen, sodass wir doch da eigentlich ganz schön viel jetzt noch zu erzählen haben. Ich würde gerne mit unserem letzten Mal Spielen bei Blutige See anfangen, denn ja, ich will da gar nicht so sehr auf die inhaltlichen Sachen eingehen, aber das hat mir nochmal gezeigt, wie entscheidend das ist, was für einen Charakter man spielt. Zumindest für mich selber. Denn wir hatten gerade so eine Recherche, Detektiv, Mord, Serien, Aufklärungssache, der wir nachgegangen sind. Und du hattest mich ja nach dem Spielen gefragt, ob das mir Spaß gemacht hat und so. Und dann meinte ich zu dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde es auch einfach super interessant, das eben mit diesem Charakter zu machen. Weil ich auch während wir spielten immer wieder so die Gedanken hatten, naja, wenn ich jetzt den Charakter spielen würde, würde ich jetzt das und das machen. Aber ich spiele ja diesen anderen Charakter, Avalon, sein Name, ich spiele Avalon. Und Avalon hat diese und diese Persönlichkeit und der geht so und so an die Sachen ran. Und es war einfach so interessant, dann nochmal sich bewusst zu machen und so richtig nochmal ganz klar zu fühlen, dass man eben Charaktere hat, die unterschiedlich sind, die durch ihre Profession vielleicht auch unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten überhaupt haben und wie stark die doch dann beeinflussen, wie man vorgeht, wie man mit Leuten redet, wie man die Leute behandelt. Und das nochmal so klar zu spüren, hat mir richtig gut gefallen.
Und Avalon hat da auf jeden Fall die gute Vorgehensweise, die Leute so sehr unter Druck zu setzen, dass die, die es wirklich schuld sind, dann immer die Flucht ergreifen. Ne? Ist jetzt schon das zweite Mal, dass einer vor dir abhaut.
Ja, er hat nun mal den Nachteil, es ist ja das schwarze Auge, Unfähigkeit gesellschaftlicher Talente und das spiele ich dann auch so. Während andere dann, wie zum Beispiel mein Magier, den ich in den Drachenchroniken spiele, Leandro, ein manipulatives Arschloch ist, so ein bisschen, ist er sehr direkt und kann eben nichts gegen seine Mimik, wenn er jemanden da sehr misstrauisch beäugt die ganze Zeit und der dann schon merkt, so, oh, ich bin da ins Visier genommen. Das kann er dann nicht. Das macht es super spannend für mich, ne? Dass eben diese Charaktere so unterschiedlich sind, gerade was zum Beispiel diese gesellschaftlichen Skills angeht, mit denen sie mit ihrer Umwelt interagieren. Und wie gesagt, das hat ja nicht mal was damit zu tun, dass man jetzt jemanden hat, der gesellschaftlich, sozial sehr gut mit Leuten kann oder jemanden, der das nicht gut kann. Wenn ich jetzt einen Magier spiele, habe ich natürlich auch nochmal eine andere Handlungsmöglichkeiten durch die Skills, die ich habe, durch die Zauber, die ich habe, um Probleme anders zu lösen, als natürlich auch, wenn ich einen Charakter spiele, der das nicht hat, aber der vielleicht an den anderen Sachen gut ist und dann andere Wege beschreiten kann als ein anderer Charakter. Das finde ich einfach super spannend und einfach großartig an diesem Hobby. Hattest du das schon mal, dass du irgendein Abenteuer gespielt hast und dann, während du gespielt hast, darüber nachgedacht hast, wenn ich jetzt nicht diesen Charakter spielen würde, sondern ich würde den Charakter spielen, dann würde ich jetzt ganz andere Sachen machen?
Die Situation habe ich auf jeden Fall schon gehabt. Ich kann jetzt nur gerade kein Beispiel direkt raushauen, aber in letzter Zeit habe ich auch vermehrt gespielleitet und da muss ich sagen, da hat man das auch manchmal, dass man so denkt, interessant, dass jetzt der oder der Charakter mit einer Idee um die Ecke kommt, wo doch eigentlich jener Charakter zum Beispiel diesen oder jenen Zauber hat, mit dem man jetzt eigentlich gerechnet hätte, dass der jetzt hier Anwendung findet. Und es dann auch manchmal interessant ist, welche Wege das dann auf einmal beschreitet.
Das ist dann der klassische Fall davon, dass du als Spielleiter gedacht hast, die Spieler machen bestimmt das und das und dann machen sie es nicht. Ja, manchmal ist, glaube ich, auch für den Spielleiter das offensichtlicher, weil er den ganzen Hintergrund kennt und so. Und er denkt, es ist auch so offensichtlich für seine Spieler, aber das ist oftmals ja gar nicht der Fall.
Ja.
Ich hatte das jetzt auch, da gehe ich jetzt auf ein anderes Thema über, was gar nicht in unserer Liste steht, aber es passt gerade so schön. Denn wir haben ja auch nur zu dritt Monster of the Week gespielt, haben dann eine neue Runde gestartet, unsere Monster Vegas Runde, wo wir in Las Vegas unterwegs sind. Und da habe ich jetzt auch schon einige Hinweise für euch gesetzt und gelegt und dachte auch so zwischenzeitlich, ob sie schon wissen, ob sie schon eine Idee dazu haben. Und ich dachte schon so, oh ja, doch, war jetzt dann doch schon sehr offensichtlich, was ich gemacht habe. Ich glaube aber, ihr habt noch überhaupt gar keine Idee dazu, was da so ein bisschen der Hintergrund ist. Ich habe gute Hinweise gelegt und ich bin sehr zufrieden mit mir, dass es so gelaufen ist und dass ihr vielleicht auch noch nicht wirklich eine klare Vorstellung habt und da noch im Dunkeln tappt. Aber ich glaube, ihr werdet nachher, wenn ihr noch mehr recherchiert habt und mehr herausgefunden habt, dann nämlich hingehen und sagen, ah ja, klar, ja. Die Hinweise waren da. Wir konnten sie nur noch nicht das ganze Bild erkennen, weil es Puzzleteile aus unterschiedlichen Gebieten dieses Puzzles war und sich das noch nicht zu einem Muster zusammengesetzt hat. Aber das ist, glaube ich, oft dann so der Punkt. Ich weiß alles und weiß direkt, in welche Richtung ich dann die Hinweise interpretiere, weil ich bin immerhin ja auch der Spielleiter. Ich habe das ja also gemacht. Aber die Spieler sind nicht in der Position, dass die das ganze Bild kennen und deshalb die Hinweise zuzuordnen wissen. Die tappen häufiger da mehr im Dunkeln, als man als Spielleiter das annimmt.
Mhm. Ja, sehr oft müssen die Spieler erstmal im Laternenpfahl gehauen werden, bevor die das Licht sehen.
Ja, und das ist auch was, was man als Spielleiter wirklich auch bedenken muss, dass es nicht so offensichtlich ist, wie man vielleicht denkt. Dass man im Zweifelsfall noch mehr Hinweise geben muss und Sachen noch klarer sagen muss. Weil nur, weil du selber glaubst, das war jetzt doch sehr eindeutig, das war jetzt doch sehr offensichtlich, was soll ich denn noch machen? Eine Neonreklame mit einem großen Pfeil, die zeigt hier, hier, hier? Ja, manchmal schon. Manchmal ist nämlich das Offensichtliche von außen nicht offensichtlich, wenn man nicht das ganze Bild hat.
Und wir haben natürlich auch noch über die Zeit an den Drachenchroniken weitergespielt. Was glaubst du denn? Brauchen wir wieder ein Jahr, um ein Abenteuer abzuschließen?
Nee, glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind doch da ganz schön in Fahrt. Ich meine, haben wir nicht jetzt von dem zweiten Abenteuer quasi das erste Kapitel schon abgeschlossen und sind jetzt auch schon weit fortgeschritten im zweiten Kapitel?
Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger.
Das heißt, so viel kommt da vielleicht nicht noch, aber vielleicht auch
doch. Wir
haben
auf jeden Fall etwas mehr als ein Drittel des ganzen Abenteuers.
Ja, von daher. Ich meine, das erste Kapitel hat, glaube ich, auch nur so lange gedauert, weil wir uns so viel Zeit für das Reisen genommen haben, weil wir uns sehr viel Zeit für die Situation der Ausgrabung genommen haben, für politische Gespräche vorher, für Organisation, für Klärung, für Vorbereitung und dergleichen. Das hat einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und ich glaube, dass das jetzt gerade alles ein bisschen geradliniger ist, was da passiert, dass man immer eine Aufgabe hat, der man nachgehen muss und nicht viel noch Sidequests machen kann oder noch viele andere Sachen auf einmal mit in seine Agenda aufnehmen kann und deshalb das Ganze schneller vonstatten geht. Mhm. Also ich bin da zuversichtlich. Ich hoffe doch, dass wir Ende des Jahres durch zumindest das erste Buch vielleicht durch sind.
Man wird es sehen. Also ich mache keine Prognosen mehr, weil die bewahrheiten sich ja eh nicht.
Ja, man weiß es auch nicht. Es passieren auch einfach immer so viele Schicksalsschläge vielleicht oder Familienprobleme und dann fällt hier wieder aus, dann fällt da wieder aus und da steckt man einfach nicht drin. Ne? Das Leben kommt einem da auch ganz, ganz schnell dazwischen. Und ich sag auch mal so, letzten Endes muss man sich vielleicht auch von dem Gedanken verabschieden, dass man irgendetwas unbedingt durchbekommen muss, sondern mehr mit dem Gedanken, in der Gegenwart sitzen. Nämlich, es macht mir aber jetzt gerade Spaß und es macht mir jetzt gerade Spaß, das hier zu erleben. Und ob ich das Ende noch mitbekomme, wäre vielleicht schön, aber ist jetzt vielleicht nicht mein oberstes Ziel, sondern mein oberstes Ziel ist, an dem, was ich jetzt habe, Spaß zu haben und nicht nur auf eine Zukunft zuzuarbeiten und schnell dann zu dieser Zukunft zu kommen, um es abgeschlossen zu haben.
Mhm. Aber was ist denn jetzt eigentlich das, was bei uns passiert ist in den Drachenchroniken?
Ich fand es super interessant, dass sich wieder das gezeigt hat, dass man jahrelang mit Dingen nichts zu tun hat und dann taucht es vermehrt auf. Hatten wir schon bei Baba Yaga vor einigen Folgen und jetzt sind es Dämonenarschen. Nachdem wir in Blutige See so viel mit Dämonenarschen zu tun hatten, haben wir jetzt auch tatsächlich in den Drachenchroniken eine Dämonenarsche getroffen. Eigentlich sogar zwei. Die eine wussten wir nur nicht, dass das eine ist.
Mhm.
Und sind die auch ein bisschen umgangen, um da nicht in Berührungspunkte mit ihr zu kommen. Und die andere war schon getötet. Fand ich aber auch super interessant, weil wir die Möglichkeiten hatten, dann auf diese tote Dämonenarche zu gehen und da noch was zu klären und zu lösen und sowas alles. Aber eben auch nochmal, dass jetzt ein anderer Charakter von mir diese Erfahrung macht und sich das angucken kann und sowas alles. Und ich habe dann auch schon gemerkt, dass ich den anderen Spielern da auch schon einen Vorteil gegenüber denen habe, weil wir so ausführlich auf einer lebenden Dämonenarsch unterwegs gewesen sind und wir so lange da die als eine Art Dungeon erkundet haben, noch nicht mal alles erkundet haben, aber schon viel, sodass ich schon sehr, sehr viel davon verstanden habe, was das ist. Und dann auch dieses Wissen so ein bisschen mit einbringen konnte. Aber ich hoffe jetzt nicht in so einer Art und Weise, dass man das Gefühl hatte, oh, da wird jetzt Metawissen benutzt, sondern ich habe schon noch versucht, das so zu handhaben, dass es auch Sinn für meinen Charakter macht, dass er diese Sachen weiß und dass er schon mal davon gehört hat und dass Sachen eben so wirken. Wie zum Beispiel, dass die Dämonenarche offensichtlich andere Schiffe frisst und verdaut in einer Art und Weise und sich einverleibt und die dann Teil dieses Körpers werden, wie bei einem Organismus. Sowas.
Ja. Ja, da ist es mir einfach auch unglaublich zugute gekommen, dass ich Blutige See spielleite und da so detailliert auf Dämonenarschen eingegangen wird. In Wege der Zauberei wird die Dämonenarsche vielleicht unter den Dämonen auch mit aufgeführt, aber da wird sie nicht so detailliert behandelt werden auf jeden Fall. Und von dem her ist da Blutige See irgendwie schon auch, finde ich, ein sehr wichtiger Recherchepunkt für einen, wenn man sich mit Dämonenarschen mehr auseinandersetzen möchte, sodass ich das dann da auch mehr in Detail dazu überhaupt übergehen konnte, weil in den Drachenchroniken selber ist es, dass ihr zur Sulman al-Nasori ankommt und die versenkte Dämonenarsche im Grunde nur so dieses ist, ja, schaut mal hier, die haben eine Dämonenarsche versenkt, das ist das große Geheimnis, ihr erfahrt auch gar nicht mehr darüber, wie sie das geschafft haben, die so vergleichsweise einfach zu versenken, und dann nehmt ihr den Akademieleiter mit und seid da schon wieder weg.
Ja.
Ich habe euch die Möglichkeit gegeben, diese Dämonenarsche auch noch zum bespielbaren Objekt wirklich zu machen.
Ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Fand ich viel interessanter, aber du hattest, wie gesagt, jetzt auch die gute Möglichkeit dadurch, dass du dich eben selber gerade auch damit beschäftigt hast und dich da auch gerade besser auskennst. Was ich aber auch sehr cool fand, war unser finaler Kampf in Werwölfe. Wir hatten ja beim letzten Mal schon auch so ein bisschen davon angefangen zu erzählen, als es darum ging, komplexe Kampfsysteme und nicht so komplexe Kampfsysteme. Und ich muss sagen, dieser ganze Kampf hat sich noch sehr, sehr cool entwickelt, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Was mir daran so gut gefallen hat, war zum einen, dass wir schließlich den Boss-Endgegner, nenne ich ihn jetzt mal, gefunden haben, dann herausgefunden haben, dass es nicht der Boss-Boss ist, sondern im Grunde nur Lakai von dem Boss, mächtiger Lakai von dem Boss, wenn man das so erklären möchte. Also um das für alle, die sich mit Werwölfe und World of Darkness besser auskennen. Es war von einem Geist, der in verschiedene Splitter zerlegt worden ist, nicht der große Splitter, von dem wir eigentlich dachten, dass wir es mit ihm zu tun bekommen, sondern es war nur noch mal ein Bruchstück von diesem größeren Splitter. Und dann haben wir nur gegen dieses kleinere Wesen, was aber immer noch mächtig gewesen ist, gekämpft und haben die auch eigentlich ganz gut erwischt. Dann ist die aber immer durch Portale in die Geisterwelt geflohen oder gegangen einfach. Wir sind ihr dann gefolgt. Dann ist sie wieder durch ein anderes Portal zurück in die echte Welt. Dann sind wir auch wieder da hinterher. Dann haben wir sie da nochmal attackiert. Dann ist sie wieder in die Geisterwelt. Dann sind wir wieder auch mit in die Geisterwelt. Das war schon interessant, immer diesen Wechsel zwischen den Ebenen mitzunehmen.
Und dieser Wechsel zwischen den Ebenen, der war ja auch nicht so, dass das so längere Szenen waren, sondern dass das teilweise einfach nur von einer Kampfrunde in die nächste dann war. Und ihr hattet die ganze Zeit dieses, dass ihr in diesem Kampfmodus wart, in diesem, es passiert in wenigen Sekunden etwas, man macht immer ein klein bisschen was. Und ich habe versucht, den Kampf einfach interessanter dadurch zu machen, dass ich wirklich hingegangen bin und an einer Stelle in der Kampfrunde dann immer auch noch irgendwas komplett Neues wieder aufgebracht habe, damit immer wieder die Situation komplett neu ist und irgendwie spannend bleibt. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich viele Sachen, die noch nicht abgeschlossen waren, ja, in dieses Finale auch noch mit reinnehmen zusätzlich konnte, dass ich dann die große Fledermaus, mit der ihr es euch schon so ein bisschen verscherzt hattet und die euch noch eins auswischen wollte, dass die dann da auch auftaucht und ihr es mit der auf einmal auch zu tun habt. Aber zum Glück habt ihr ja inzwischen auch euer eigenes Totem, einen eigenen mächtigen Geist, der in der Geisterwelt ja natürlich auch anwesend ist, der dann auch wiederum kommen konnte und euch unterstützen. Und dann waren diese unterschiedlichen großen Monster, sage ich mal, die dann da gekämpft haben und ihr diese Spinnenhexe, diesen Splitter verfolgt habt, den ihr bezwingen wolltet. und ja, ganz viele Sachen.
Ja, das war super interessant, weil wir wussten auch, dass die große Fledermaus auftauchen könnte, wenn wir diesen Splitter der Spinnenhexe in der Geisterwelt bekämpfen. Deshalb hatten wir eigentlich uns dazu entschieden, eben nicht aus der Geisterwelt heraus anzugreifen, sondern aus der normalen Welt anzugreifen. Und als wir dann durch die Portale mussten, hatten wir schon damit gerechnet. Und das fand ich dann auch einfach gut, weil wir wussten, dass das eine Konsequenz daraus sein könnte und dass das ein Problem werden könnte. Deshalb hatten wir uns auch vorher schon besprochen, worum wir uns zuerst kümmern wollen. Wollen wir uns zuerst um die Spinne kümmern oder wollen wir uns zuerst um die Fledermaus kümmern? Weil, wenn wir uns um die Spinne kümmern und es geht in die Geisterwelt, könnte es aber auch sein, dass wir auf einmal auch noch mit der Fledermaus zu tun bekommen. Also wir wussten das. Wir haben uns dann aktiv dafür entschieden, dass wir uns trotzdem erst um die Spinne kümmern. Dann ist die Fledermaus aufgetaucht. Und ich sag mal so, wir haben beiden den Garaus gemacht. Dann kam aber noch ein anderer Geist dazu, flammender Huf, so ein brennender Stier, der Wut erzeugt und Zorn. Ja, der hat uns geholfen. Also der hat mir auch viel Schaden zugefügt, weil ich dann manchmal dazwischen war und der mich auf seine Hörner genommen hat. Aber ich habe es überlebt und er hat uns dann auch sehr gut geholfen, noch die beiden endgültig zu vernichten. Mhm. Ja. Ich hatte tatsächlich auch an ihn gedacht, weil ich vorher schon die Information bekommen hatte, dass der die Fledermaus vernichten kann und vernichten will, wenn er die zwischen die Hufe bekommt. Und dann hatte ich eh schon mal überlegt, wenn wir uns mit der Fledermaus auseinandersetzen, ob man den dann nicht irgendwie dazu locken kann. Jetzt kam er von selber, weil er wohl mitbekommen hat, dass da was los ist. Also das lief doch wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte schon, als wir das letzte Mal gestoppt hatten, vor diesem Kampf schon Sorge gehabt, dass wir da nicht gut aus der Sache rauskommen und dass das eine ganz, ganz, ganz knappe Kiste wird. Aber das ist richtig gut gelaufen für uns. Und wo ich jetzt so ein Ritual der Heilung besitze, ist es auch auf einmal besser, den schwer heilbaren Schaden zu heilen. Nicht einer in der Woche, sondern über das Ritual in wenigen Minuten. Das ist doch dann auch ganz schön praktisch. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und war wirklich ein richtig gefühltes Finale, weil sehr viele Sachen sich dann da auch einfach an diesem Punkt abgeschlossen haben. Und dann kam so ein bisschen noch Nachgeplänkel, ne, wie das auch einfach sein muss. Und dann habe ich ja dann auch gesagt, okay, wir werden jetzt etwas Zeit überspringen und habe euch so ein bisschen gebrieft, was in dieser Zeit quasi so ein bisschen politisch auch passiert, was die Gesamtsituation ändert.
Ja, wir hatten dann auch die Möglichkeit, nochmal zu sagen, was uns wichtig ist, was wir nochmal gemacht hätten in der Zeit, haben das aber dann mehr einfach nur erzählerisch und zusammenfassend abgehandelt. Und dann haben wir Konstantinopel verlassen. Aber es fühlte sich eben auch an, als ob eben da jetzt auch alles erledigt ist und man jetzt mit einem guten Gefühl da auch einfach weggehen kann. Nee, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich denke mal, wir belassen es mal dabei mit dem, was bei uns letzte Woche im Rollenspiel passiert ist und kommen zu unserer ersten Einsendung.
Und zwar sind wir natürlich als erstes bei der Kategorie Geschichten, wie ihr es wahrscheinlich schon vermutet hattet. Und tatsächlich hat uns Ari nochmal geschrieben, die uns ein wenig von ihren Vampires Live-Erlebnissen erzählt hat. Aber ich will da jetzt auch gar nicht zu viel vorgreifen, falls ihr euch das aber nochmal anhören wollt. Das war Folge 3. Und ja, gebt damit mehr oder weniger das Wort an Ari selbst, beziehungsweise lest das jetzt vor. Hallo liebe Würfelveteranen, hier nochmal Ari. Erinnert ihr euch noch an mich? Ich erzählte damals von meiner Erfahrung zu einem Vampires Live Event, der so gar nichts mit dem Rollenspiel zu tun hatte. Diese Einsendung steht damit direkt in Bezug, denn vor einem Jahr traf ich den Prinzen wieder. Nicht, dass ich wirklich mit ihm gesprochen hätte, ihr werdet es aber kaum glauben, er war der Prinz im Karnevalszug. Das war so skurril, dass ich ständig darüber mit meinen Freunden sprach. Luki, der unsere Vampires-Runden damals immer geleitet hat, meinte einige Wochen später, wir haben schon ewig nicht mehr Vampires gespielt. Habt ihr eigentlich noch eure alten Charaktere? Ich wollte das Ganze immer noch mal fortsetzen. Warum eigentlich nicht jetzt? Ich war total begeistert. Ich suchte sogar mein altes Outfit heraus, das ich nur zu dem Live-Event angezogen hatte. Es passte natürlich längst nicht mehr, also ging ich mit meiner guten Freundin shoppen. Als die anderen davon erfuhren, putzten sie sich auch alle heraus und wir standen kurz davor, unsere erste Spielrunde in Kostümen zu haben. Es war so unglaublich, die alten Charakterbögen wieder in der Hand zu halten, mit all den Flecken und Kritzeleien, die man darauf hinterlassen hatte. Wir waren alle total in der Nostalgie gefangen und tauschten uns stundenlang über die alten Geschichten aus. Dann wurde es ernst. Luke wiederholte lange, was sich ereignet hatte und wo wir stehen geblieben waren. Das war nach den ganzen Jahren, die es her war, auch wirklich notwendig. Wir hatten in einer wirklich kritischen Situation aufgehört. Wir hatten es uns total mit dem Prinzen der Domäne verscherzt und er hatte eine Blutjagd auf uns ausgerufen. Alle Vampire waren jetzt hinter uns her, insbesondere jene, die uns schon immer nicht leiden konnten. Und dann kam die Wende. Der Prinz war auf einmal tot. Es ging das Gerücht um, dass wir das gewesen waren. Waren wir natürlich nicht, wie auch. Wir versuchten so gerade zu überleben, völlig unterzutauchen und uns nirgends erwischen zu lassen. Aber Giovanni Russo, Vampir und Kopf der Mafia, erwischte uns und ließ uns in seine Villa schleifen. Er zog die volle Mafiosi-Nummer ab und warf uns vor, wie wir nur die Familie hatten so enttäuschen können. Und kurz bevor unser letztes Stündlein geschlagen hatte, wurde er vor unseren Augen und all seinen Männern auf sehr blutige Art und Weise geschnetzelt und in Staub verwandelt. Ein irrer Narr stand vor uns und stellte sich als Prinz William Westshire vor, einen uralten Ahnen der Malkovianer. Loki hatte von Beginn an zu jeder Blutlinie einen legendären Ahnen etabliert, von denen wir immer mal wieder gehört hatten und Artefakte gefunden, aber nie einem tatsächlich begegnet waren. Und er war eine ganz andere Bestie als alle Vampire, mit denen wir es bisher zu tun gehabt hatten. Loki hatte Dutzende Kopfbedeckungen dabei und setzte diese immer bei wichtigen NPCs auf. Hatte er bei Giovanni einen Fedora getragen, trug er nun eine Narrenkappe, um unserem Kostümspiel auch als Spielleiter Rechnung zu tragen. Die Geschichte entwickelte sich jetzt so, dass William Westshire von uns gehört hatte und uns als genau die Richtigen sah, um seinen Plan umzusetzen. Wie hätten wir auch Nein sagen können? Und jetzt kam das, worauf wir alle nicht vorbereitet waren. William wollte Prinz sein. Nicht Prinz der Kinder der Nacht, sondern Prinz im Karneval. Und wir sollten das organisieren. Wir mussten Leute bestechen, Gefallen einfordern und allerlei Einbrüche machen. Unsere Feinde hielt uns William höchst selbst vom Hals. Bald sprach sich herum, dass wir die Spielzeuge des Ahnen waren und keiner wagte es mehr, uns anzurühren. Das Ganze passierte natürlich nicht an einem Spielabend, nein, es wurde eine lange Kampagne und es war so schön, dass die alten Charaktere erneut aus ihren Grüften entstiegen waren. Das Ganze fühlte sich an, als wäre man nach Jahren nach Hause zurückgekehrt. Und wir tanzten den Tanz der Toten, den Danse Macabre. Die Kampagne endete fulminant mit dem Karneval. Wir hatten William zum Prinzen gemacht. Todmüde beobachteten wir am Tage aus unseren Verstecken vor der Sonne heraus, wie sein Traum in Erfüllung ging. Erst rauchte er und wir wussten alle, dass etwas nicht stimmte. Und als sein Festwagen im vollen Licht der Sonne durch die begeisterten Mengen fuhr und er voller Freude die Süßigkeiten um sich warf, ging er ganz in Brand auf. Immer wieder hatte William uns gesagt, dass er immun gegen die Sonne war und scheinbar glaubte er auch fest daran. Brennend, lächelnd und lachend fuhr er fort, während die Menschen vor Schreck vor brennenden Süßigkeiten davonrannten. Er brannte mit dem ganzen Festwagen ab. An dieser Stelle endete unsere Geschichte. Die Menschen verwundert darüber, was eigentlich passiert war, die Domäne erneut ohne einen Oberhaupt und die Ordnung erneut vollkommen zerstört. Zeit für einen neuen Tanz. Und Loki versprach, der Tag würde kommen. Eines Tages würde er mit der nächsten Kampagne kommen und die Toten würden erneut tanzen. Liebe Grüße, eure Ari.
Vielen lieben Dank, Ari, für deine Einsendung und für diese, ja, verrückte, würde ich schon fast sagen, Geschichte. Aber es war auch sehr schön zu hören, dass ihr da nach Jahren nochmal zu den alten Charakteren zurückgekehrt seid. Und ich kann dieses Gefühl der Nostalgie total nachempfinden, dass man da diese alten verstaubten Charakterbögen aus der Schublade rauskramt, vielleicht nochmal überlegt, wo habe ich die hingelegt? Dann guckt man nochmal über die Werte, über die Flecken, die auf diesem Charakterbogen sind, auf irgendwelche Kritzeleien, die man vielleicht an den Rand gemacht hat. Irgendwelche obskuren Informationen, die man sich kurz notiert hat. Ja, das sind Zeugnisse von Geschichte, möchte man so auch ein bisschen sagen. Da kommen viele Emotionen mit hoch, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ich finde das auch so unglaublich erstaunlich, wie sich da alle gegenseitig quasi angefixt haben. Also es fängt ja schon damit an, dass Ari ja scheinbar in ihrer Gruppe so viel von, dass der Prinz da im Karneval aufgetaucht ist, dass das zum Spielinhalt Hauptteil der Kampagne für den Spielleiter wurde. Also da irgendwie schon so die Idee ja scheinbar draus erwachsen ist. Dann dieses, dass Ari nach ihrem Kostüm, das sie ja sonst nie getragen hat, nochmal gesucht hat und alle anderen da dann auch so mit bei der Sache waren, dass sie gesagt haben, ah, wir kostümieren uns auch alle. Finde ich auch schon irgendwie cool.
Ja, da hat die echte Welt sehr viel Einfluss auf das Spiel und wird dann Teil des Spiels in der Art und Weise. Und ist auch einfach spannend zu sehen, dass du ja damals die Einsendung, die du uns gemacht hast und dieses Erlebnis, was du da hattest, ja so negativ auch ein bisschen aufgefasst hast. Es war nicht das, was ihr erwartet habt. Ihr wart da nicht so froh mit. Im Nachhinein konntet ihr drüber lachen. Zwischenzeitlich habt ihr euch aber auch sehr, sehr unwohl gefühlt. Und jetzt war es aber dieses Ereignis, was euch diese wunderbare Kampagne beschert hat. Denn da kam jetzt auf einmal so viel zusammen. Ist schon einfach auch ein bisschen sehr cool, muss ich sagen.
Ja.
Wenn man solche Verbindungen dann hat und dann wirklich auch mal so klar sieht, wie das eine das andere beeinflusst. Ich muss sagen, als ich das so das erste Mal gesehen habe, habe ich darüber nachgedacht, wie fände ich das? Und dachte so, okay, wenn wir dann da so einen alten Vampir unterstützen müssen, der da irgendwie Karnevalsprinz werden will, finde ich das was albern? Vielleicht. Aber dann dachte ich so, naja, es passt ja auch. Die Malkovianer sind ja auch, sage ich mal, die Verrückten unter den Vampiren. Und das passt einfach sehr gut, dass da einer ist, der einfach so komplett verrückt ist. Und ich finde, es spricht auch nochmal dem sehr gut zu, dass Vampire unsterblich sind, nicht mehr altern, vielleicht einfach schon sehr, sehr viel Zeit gelebt haben, irgendwo ja eigentlich mal Menschen gewesen sind und die nicht dafür geschaffen wurden, so alt zu werden, aber sie werden so alt und dass das ja auch viel mit der Psyche auf einmal machen kann und dass irgendwann vielleicht mal alles langweilig ist und dass man dann anfängt, Konflikte aufzubringen, um irgendwie mehr Spannung in sein untotes Leben zu bringen, was sonst immer nur irgendwie dasselbe und selbe und selbe ist in einer endlos Wiederholungsschleife, die dich einfach langweilt und dass dieser Ahne da ja auch einen Weg für sich gesucht hat, um da auch nochmal rauszukommen. Und ich meine natürlich auch, wenn du gerade selber irgendwie den Karneval erlebt hast und dann arbeitest du auch an so einem Ziel, du kennst dich damit vielleicht auch gut aus und weißt, wie das von Menschen wahrgenommen wird. Und dann hast du dann dieses Bild, wie dann nachher der Prinz auf dem Festwagen sitzt und in Flammen aufgeht und brennende Süßigkeiten in die Menge wirft und die Menge einfach nur schreit und dann dieses so aufgebrochen wird, was ja Karneval eigentlich ist und was das eigentlich ist, wenn der Prinz auf dem Festwagen steht und Kamelle wirft und alle begeistert die auffangen und ihn bejubeln und dann wird das zu so einem Horrormoment. Finde ich auch eigentlich wirklich ein sehr interessantes Bild.
Finde ich auch einfach ein unglaublich interessantes Ende für diesen Ahnen, ne? Dass der scheinbar in so einem Selbstwahn ist, dass der da einfach steht und mit Freuden brennend die Süßigkeiten durch die Gegend wirft, als würde das gar nicht passieren gerade, ne?
Auf jeden Fall. Und ich meine, Ari, du hast es dann so beschrieben, dass eure Charaktere geglaubt haben, dass dieser Ahne einfach nur so wahnsinnig war, dass er geglaubt hat, dass die Sonne ihm nichts tut. Aber es wäre ja auch die Frage, ob er das vielleicht doch wusste, dass die Sonne ihm das tut, er das aber als sein optimales Ende gesehen hat.
Ja.
In seinem verdrehten Geist. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und auch einfach wieder super schön, dass das einfach nochmal alles aufgenommen wurde, dass man nochmal da rein zurückgehen konnte und so. Glaubst du, das funktioniert immer so gut, wenn man alte Sachen nochmal wieder aufnimmt, Sachen, die sehr lange her sind, weiterführt, alte Charaktere nochmal wieder ins Licht zerrt aus ihrem Grab?
Das kann sehr unterschiedlich, glaube ich, einfach sein, weil man entwickelt sich ja auch weiter und ich sag mal so, man hat ja auch immer so diese Charaktere, die bei einem irgendwann in der Senke verschwinden, weil man dann so merkt, okay, ich bin irgendwie aus diesem Charakter rausgewachsen, das ist so das, was mir nicht mehr so richtig Spaß macht. Und die schaffst du dann natürlich nicht mehr aus der Gruft rauszunehmen wieder und mit freudigem Leben zu erfüllen, so nach dem Motto. Aber wenn alle so ein Tal Feuer und Flamme sind und Begeisterung haben, ihre alten Charaktere nochmal rauszuholen oder so, da kann ich mir schon die ein oder andere Gruppe vorstellen, bei der das bei uns auch funktionieren würde.
Ich dachte auch gerade, ist das nicht auch schon so eine schöne Metapher, dass die Spieler Feuer und Flamme waren, das nochmal aufzubringen und das Ganze damit geendet hat, dass alles in Feuer und Flammen aufgegangen ist auch irgendwo.
Ja.
Dass die brennende Leidenschaft sich so durchgezogen hat für etwas und dass manchmal eine brennende Leidenschaft auch schuld daran ist, dass du von den Flammen verzehrt wirst vollkommen. Tiefgründig.
Wenn du jetzt dein Gesicht sehen kannst.
Da habe ich das Glück, dass ich das nicht kann.
Nächste Aufnahme nur mit Spiegel.
Nee, muss nicht sein. Ja, vielen lieben Dank, Ari, auf jeden Fall für deine Einsendung. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ich würde aber sagen, wir gehen direkt zur nächsten Einsendung über. Das ist auch eine Geschichte und die hat uns Märchentante zugeschickt. Sie schreibt: Seid gegrüßt, ihr wackeren Würfelveteranen. Setzt euch hernieder und lauscht der Mär, die ich für euch mitgebracht habe. Es war einmal eine Gruppe von Freunden, die wollte nichts lieber tun, als ihre gemeinsame Zeit damit zu verbringen, in fiktive Welten einzutauchen und abenteuerlustige Helden zu verkörpern. So erhob sich Jakob, der Älteste unter ihnen, von seinem Stuhl am runden Tisch und ließ verlauten: Nun denn, wenn es euer Wunsch ist, ein neues Spiel zu erleben, so bin ich bereit, dies für euch möglich zu machen. Ich bin bereit, die Bürde der Leitung auf mich zu nehmen und euch ein Erlebnis angedeihen zu lassen, welches niemals zuvor ward gesehen an diesem Orte. Die Gruppe frohlockte ob dieses Angebotes und stimmte sogleich voller Feuereifer zu. Es verging ein halber Mondzyklus, da kamen die Freunde erneut zusammen, die Ranzen bestückt mit Federkiel, Zahlenwürfel und Pergament, die Herzen beseelt mit Leidenschaft und Freude, die Geister erfüllt von neuerdachten Charakteren, die da waren. Sorevan, ein Magier mit der Macht, den Dingen in seiner Umgebung eine neue Form zu geben. Aranel, eine Kriegerin, bewaffnet mit Kriegshammer und Schild, bereit, jeden Feind zu zerschmettern. Morkant, ein Bär von einem Mann, der lange Zeit mit einem Zirkus herumgezogen und als stärkster Mann der Welt aufgetreten war. Und die Geschwister Fendrik und Miret, die mit ihrem fahrenden Alchemielabor umherzogen und Tinkturen, Tränke und Salben veräußerten. Kaum hatten sie Platz genommen am runden Tisch, da trug Jakobs Stimme ihren Verstand hinfort in die Welt der Vorstellung, wo alles möglich zu sein scheint und Wahrheit im Kern verborgen liegt. In dieser Geschichte, die sie gemeinsam sponnen auf dem Spinnrad, welches ihnen bereitgestellt worden war, führte das Schicksal selbst die Helden zusammen. Sie waren es, die in der nächtlichen Gasse der Angreifer gewahr wurden, welche einen weitgereisten Veteranen auflauerten und diesen niederstreckten. Dieser erste gemeinsame Kampf gegen die schurkischen Mörder war eine Herausforderung, die all ihren Einfallsreichtum und ihr Zusammenspiel erforderte. Erst als der letzte Feind erniederlag, konnten sie aufatmen und zu begreifen versuchen, was dies alles zu bedeuten hatte. Doch noch während Sorevan Morkan versorgte und Aranel den Tod der Feinde überprüfte, bargen Fenrik und Miret ein geheimnisvolles Pergament aus den Taschen des Veteranen. Ein Schriftstück, das einer Landkarte glich, mit Wegmarken, feinen Linien und einer Markierung in Form eines Kreuzes. Miret und Fenrik waren sich sicher, einer Schatzkarte ansichtig zu werden. Rasch versuchten sie diese mit aller Hast vor den Blicken der anderen zu verbergen. Gier hatte ihre Herzen erfüllt, das Bestreben, den Schatz alleine zu finden, ihren Verstand vergiftet. Immerhin kannten sie die anderen drei nicht, wussten nichts von ihnen und ihren Absichten. Alleine Aranels wachsamen Blick war es zu verdanken, dass der Weg der von den Göttern zusammengeführten Helden sich nicht bereits trennte. »Was habt ihr da? Zeigt her, was ihr dem Toten entwunden habt«, sprach die Kriegerin die beiden ganz direkt an, sodass sie nicht anders konnten und die Karte offenbarten. Als sie alle der Karte ansichtig wurden und begriffen, was diese wohl versprach, entbrannte eine rege Diskussion unter den Helden. Man entschied, die Nacht in der Kleinstadt zu verbringen und am nächsten Morgen gemeinsam aufzubrechen, um der Karte zu folgen. Da ihre aller Bekanntschaft jedoch nur kurz war und ein Hauch von Misstrauen ihre Seele bereits befallen hatte, nächtigten sie gemeinsam in einem großen Schlafraum. In den frühesten Morgenstunden, ehe die Sonne ihren Weg über den Horizont begonnen hatte und noch schlafend im Meer ruhte, schlich Fenrik zu Miret und flüsterte ihr ins Ohr: Lass uns unser Hab und Gut leise wie die nach Mäusen jagende Katze zusammenpacken und die Schatzkarte fest umschlungen verschwinden, ehe der Rest erwacht. Miret schenkte ihm ihre Zustimmung, denn sie hatten in der Vergangenheit gelernt, dass sie nur einander vertrauen konnten. Leider schliefen Sorevan, Aranel und Morkant, der den Raum mit seinem Schnarchen zum Beben brachte, zu tief und zu fest, um den Aufbruch der Geschwister zu bemerken. Erst nach dem Erwachen wurden sich die drei des Verrates bewusst, der an ihnen verübt worden war. »Zu den Teufeln mit diesen Halunken«, fluchte Morkant, alleine Sorevans geschultem Gedächtnis war es zu verdanken, dass sie den Pfad zur ersten Wegmarke auch ohne die Karte fanden. Wie auch Fenrik und Mirat mit ihrem Wagen, der sie den gewonnenen Vorsprung gekostet hatte. »Wie konntet ihr uns hintergehen?« verlangte Arenel im gerechten Zorn zu wissen. »Wie konnten wir es nicht tun, wo wir euch nicht kennen?« wollte Fenrik wissen und Mirat ergänzte. »Es ist nicht ohnehin nur die Wut, dass wir euch zuvor kamen, die in euch brennt. Ist es nicht nur die Gier in euch, die den Verrat gebar?« konterte Sorevan. Wieder wurde rege diskutiert, bis man Einigung darüber fand, dass dieses Abenteuer nur in der Gemeinschaft gelingen würde. Die fünf zogen weiter, der Karte folgend, die Unstimmigkeiten vergessend und Freundschaft keimend. Schließlich erreichten sie jenen Ort, der auf dem Schriftstück mit einem Kreuz markiert war, und fanden sich vor dem finsteren Eingang in eine Höhle mitten in einem mächtigen Fels wieder. Sie zögerten nur kurz. Dann stiegen sie von flammendem Licht begleitet in die Finsternis hinab. Der Gang, dem sie folgten, war geschaffen, nicht gewachsen, ein angelegtes Labyrinth voller gefährlicher Fallen, die alleine durch Umsicht, Verstand, Scharfsinn und Wachsamkeit zu überwinden waren. Es brauchte sie alle, um voranzukommen. Und doch reflektierte nur die Oberfläche Zusammenarbeit. Unter dieser zogen Mirat und Fenrik sich immer wieder zurück, tuschelten und raunten einander ins Ohr, beschlossene Entscheidungen, die sie erst danach mit den übrigen zu teilen bereit waren, und entschieden alleine füreinander, den anderen dreien ihre Wahl aufzwingend, wollten sie dem gleichen Weg folgen. Dies sorgte für Unmut. Nicht nur in Sorevan, Arenal und Morkant im Reich der Fantastik, nein, es wallte hinüber in die Gefühle ihrer Spieler. So sehr, dass es die Freude über das gemeinsame Spiel zerstörte, zerplatzen ließ, wie eine Seifenblase, die von zarten Fingerlein berührt, ihre Existenz nicht länger zusammenhalten kann. Das Spiel verstummte. Und auch wenn die Freunde am runden Tisch miteinander sprachen, klärten, was geschehen war, dort in der fiktiven Welt am Spinnrad, so kehrten sie niemals mehr zurück an jeden Ort tief im kalten Felsen, so bargen sie nie den Schatz, der sie gerufen hatte. Die Moral von der Geschichte? Geschlossen steht man, spaltet sich nicht. Gehabt euch wohl, Märchentante.
Vielen lieben Dank dir, Märchentante. Man hört diese Geschichte und ist so in diesem Erzählmodus dessen gefangen, dass die ganze Negativität, die ja eigentlich auch irgendwo in gewisser Weise damit drin steckt, einem erstmal gar nicht so intensiv gegenüberkommt. Weil man einfach so begeistert über diese Erzählweise an und für sich schon ist.
Ich weiß, was du meinst. Ich finde es aber auch super lustig, während ich es gelesen habe und auch vorgelesen habe, konnte ich mir so richtig diese Spielsituationen vorstellen, die da aber auch genannt sind. Also zum Beispiel dieses, wo sie jetzt miteinander gekämpft haben und Fenrik und Mirat durchsuchen den Toten und finden diese Karte und wollen die verstecken. Ich kann mir das genau am Tisch vorstellen, wie die sagen, okay, gut, wir gucken mal, da ist so eine Karte, okay, ich will die ganz schnell einstecken. Und dann sagt die Spielerin von Arenel oder der Spieler, habe ich das mitbekommen? Ja, würfel mal auf, das und das. Ja, du hast das mitbekommen. Was habt ihr da? So, ne? Ja, das ist ja dann diese Situation. Was ich noch witziger finde, ist, glaube ich, dieses, wo die zwei sich dann in der Nacht davon stehlen. Da schlafen ja die anderen alle. Das ist garantiert auch wieder so, kriegen wir es mit, dass sie gehen? Ja, würfelt mal. Und ich wette, dass der Morkant einen Patzer gewürfelt hat. Weißt du, weil es dieses ist, Morkant, der den Raum mit seinem Schnarchen zum Beben brachte. So tief und so fest schlief er. So, ne, dieses, das ist garantiert, der hat Patzer gewürfelt. Das war dann so, ja, du schläfst so tief und fest, du kriegst überhaupt gar nichts mit. Und auch dann dieses, dass der Sorevan mit seinem geschulten Gedächtnis sich noch erinnern kann, wo die Wegmarke ist. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die dann abgehauen sind und man ist dann da auch irgendwie schon so, ja gut, wie soll es jetzt irgendwie weitergehen? Und dann sagt der Spieler oder die Spielerin von dem Magier, kann ich mich noch dran erinnern? Ich habe doch ein gutes Gedächtnis, ich bin ja ein Magier, ich kann mir sowas ja einprägen. Darf ich mal irgendwie auf Wissen würfeln, ob ich mich noch erinnern kann, wo die erste Wegmarke ist? Und dann sagt der Spielleiter, ja, mach das. Und dann schafft er das oder sie das. Ja, das kann ich mir so richtig vorstellen, was das für Szenen am Tisch gewesen sind.
Ja.
Aber du hast vollkommen recht. In dieser märchenhaften Erzählstruktur, die du da gewählt hast, Märchentante, vielen lieben Dank dafür, wirkt es nochmal dann anders. Ja, das macht viel aus, ja.
Aber wir müssen jetzt trotzdem natürlich auf das Kritische, sage ich mal, zu sprechen kommen, um das es ja hier auch geht. Es ist ja so ein klassischer Fall von, man hat Charaktere, die eher so dem Diebischen zuneigen und man hört das ja immer wieder, dass das dazu führt, dass Leute in der Gruppe beklaut werden oder Dinge vor denen geheim gehalten werden oder sonst irgendwas und so. Und genau diesen Fall haben wir ja jetzt hier auch wieder auftretend. Die finden die Schatzkarte, die wollen die geheim vor denen halten, die stehlen sich wie Diebe in der Nacht raus.
Ja, wobei ich noch nicht mal weiß, ob das Problem in Anführungszeichen das ist, dass das eher diebische Charaktere sind. Oder ob das Problem noch mehr ist, dass wir es hier mit einer Gruppe in der Gruppe zu tun haben. Wir haben es hier mit einem Charakterduo zu tun, die ja durch ihre familiären Verhältnisse ganz, ganz eng miteinander verbunden sind und viel enger miteinander verbunden sind und eine tiefere Bindung zueinander haben als zu den Rest der Gruppe. Mhm. Und vor allen Dingen, weil es jetzt ja hier eine Gruppe ist, wo man nicht vorher noch abgesprochen hat, dass man noch Freunde miteinander ist, dass man sich schon lange kennt, sondern wo der Rest ja durch Zufall zusammenkommt. Also drei sind zufällig da, kennen keinen. Und dann hat man nochmal zwei, die sich aber schon kennen, die schon eine Bindung haben. Und dann soll das eine Gruppe werden. Aber es funktioniert nicht, weil die beiden Spieler auf dieser Bindung beharren, die sie haben und ihr eigenes Süppchen machen und ihre eigenen Vorteile dann daraus nehmen wollen. Das ist, glaube ich, noch mehr das Problem.
Dass das Misstrauen gegenüber anderen dadurch dann auch nochmal intensiviert wird und man die nicht so leicht in diese Gruppe mit aufnimmt.
Ja, vielleicht auch, weil du nämlich dann sagst, ja, ich habe ja jemanden, mit dem ich eine Beziehung habe. Ich habe ja jemanden, dem ich vertrauen kann. Ich brauche nicht unter den anderen noch jemanden suchen. Wir stehen für uns und wir sind für uns erstmal wichtiger als in Kombination mit den anderen. Und das ist, glaube ich, hier dann das große Problem. Vielleicht sind die gar nicht so diebisch, aber sie haben dann daraus dieses so, nö, wir wollen aber nur für uns. Mhm. Und wir sind uns selber erstmal wichtiger. Wobei man ja ganz ehrlich sagen muss, das kann ein Problem sein, finde ich, wenn man solche Konstellationen spielt, wenn man eine neue Kampagne beginnt und zwei Charaktere haben schon eine sehr enge Bindung zueinander und man startet dann da irgendwie rein, dann kann das passieren. Aber ich finde, dass jetzt die Spieler von Fenric und Miret da auch schon sehr unkooperativ immer gehandelt haben.
Weil es auch einfach vermehrt quasi einfach diese Situation gibt, wo sie die anderen ausschließen, ganz gezielt.
Ja.
Ja, das muss einem eigentlich ja auch als Spieler bewusst sein, dass man dann in dem Moment, wo man sagt so, nee, wir holen uns alleine den Schatz zum Beispiel, dass man da gezielt Leute ausschließt. Oder auch bei diesem, ja, wir schleichen uns jetzt hier raus, auch wenn die davon wissen, dass man da ja eigentlich auch sehr stark den Plan verfolgt, die Leute wirklich komplett auszuschließen.
Ja, und was ist die Zukunft dann davon? Dann ist dann der Gedanke, wir spielen mit dem Spielleiter alleine dann das Abenteuer weiter und die drei anderen Spieler müssen nach Hause gehen. Also weißt du, man schließt ja dann den Raum für die anderen. Und das ist einfach extrem unkooperativ. Es kommt ja dann auch zum Bruch, ne? Wir müssen ja auch mal sagen, das ist ja dieses Problem, was sich die ganze Zeit vorträgt, wo dann auch mal drüber vielleicht auch zwischendurch gesprochen worden ist, aber es wurde ja nicht besser und dann hat man ja diese ganze Kampagne fallen lassen, weil man gesagt hat, das funktioniert einfach nicht. Weil ich finde, man kann das ja auch darstellen und man kann solche Charaktere spielen, man muss das nur anders machen. Man kann ja hingehen und sagen, dieses Geschwister-Du, was wir spielen, ist sehr misstrauisch anderen gegenüber und die brauchen eine Zeit, um Vertrauen aufzubauen und Loyalität aufzubauen und sowas alles. Aber dann geht man vielleicht hin und sagt, okay, wir gehen zu dem Toten, oh, wir haben jetzt da die Karte gefunden und sagt dann schon so, ihr bekommt mit, wie Fenric sich die Karte einstecken will, aber ihr seht noch, wie er versucht, das heimlich zu verstecken. Das wäre die Möglichkeit, wie du als Spieler zum einen deinen Charakter darstellen kannst, der versucht, heimlich Sachen zu machen, gleichzeitig aber den anderen Spielern die Möglichkeit gibt, zu intervenieren, um die eben nicht dann rauszukatten.
Andererseits ist dann aber auch wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, wie man mit dem Ganzen umgehen will, weil es bleibt ja dann trotzdem in der Spielwelt so, dass man ein Misstrauen ganz eindeutig schürt und dann muss einem auch klar sein, ob das das ist, was man bespielen will. Dieses Misstrauen, das in der Gruppe dann irgendwie herrscht untereinander, dass man sich erstmal nicht vertraut, ob das das ist, was man wirklich will und dass dann Momente kommen, wo man sich zum Beispiel mehr beweist und dann zeigt so, doch, das klappt untereinander, man kann sich vertrauen.
Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist auf jeden Fall die beste Variante. Wirklich ganz klar zu sagen, wir wollen erstmal, dass unsere Charaktere misstrauisch sind, dass die nicht so schnell vertrauen, dass die ihr eigenes Ding versuchen. Aber über die gemeinsame Reise, über die gemeinsame Bewältigung von Gefahr werden sie ein Vertrauen zu euch entwickeln. Und dass man dann auch so offen mit dieser ganzen Entwicklung ist, dass sobald dann einer von den anderen Spielern sagt, jetzt ist es mir zu viel, es geht mir auf die Nerven, ich habe keine Lust, immer noch mal ein Auge auf die halten zu müssen und es dreht sich immer alles darum, dass man denen nicht vertrauen kann und ich sehe jetzt auch gar keinen Grund mehr, warum mein Charakter überhaupt noch mit denen zusammenarbeiten sollte, dass man dann diesen Wandel schneller aufbringt.
Ja, wenn das von Anfang an auch einfach ein Gesprächsthema ist oder so, dann ist es natürlich auch leichter, darüber zu sprechen, wie man das zeitlich koordiniert, wann dieses Vertrauen geschaffen wird und solche Sachen.
Ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass keiner der Spieler mit der Intention reingegangen ist, dass das so ein großes Thema werden soll mit dem Misstrauen und mit dem Geschwisterpärchen, was nur für sich agiert, dass das sich einfach so entwickelt hat in dem Spiel drin. Aber man hat ja dann immer noch die Möglichkeit, aus dem Spiel rauszugehen und das dann nochmal zu klären und nochmal darüber zu reden und so darüber zu sprechen, was jetzt da gerade das Problem ist.
Ja.
Und so. Aber wenn man das nicht macht oder wenn dann auch eine Seite nicht einsichtig ist, dann passiert natürlich das, was du uns hier erzählt hast, Märchentante, dass das Ganze dann nicht funktioniert. Weil, ich meine, es wurde ja dann besser, man hat sich dann entschieden. Also, ich lese aus diesen Zeilen, wir haben darüber geredet. Man hat sich dazu entschieden, dass man nur in der Gemeinschaft, nur in der Zusammenarbeit diesen Schatz bergen kann und zusammen weiter kooperieren kann. Sodass man da ja schon mal, sage ich mal, ich denke mal OT auch darüber geredet hat und gesagt hat, ey, wir wollen doch zusammen das Abenteuer erleben, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, jetzt hört mal auf damit. Es hat aber ja dann auch nichts daran geändert, dass man immer noch diese Machtausnutzung hatte. Wir sind zu zweit, wir entscheiden für uns, was wir wollen und dann konfrontieren wir euch damit, was wir dann entschieden haben. Und entweder ihr macht dann das, was wir wollen oder wir gehen dann wieder getrennte Wege. Und das ist dann irgendwie so ein Machtspiel, was einfach dann, wie man hier sieht, sehr, sehr schädlich werden kann.
Es ist auch einfach so, wenn du so ein Grüppchen von zwei Leuten gebildet hast, ne, die einfach auch Misstrauen bei den anderen wecken, dann hast du natürlich auch sehr schnell, dass, sage ich mal, alle anderen, denen damit vor den Kopf gestoßen wird, dann natürlich unter sich eine Gruppe bilden. Und dann hast du diese Verhärtung von zwei Gruppen, je nachdem. Und das ist wesentlich schwieriger wieder aufzubrechen als alles andere.
Ja, ich denke mal, das ist auch ein guter Tipp an alle Spieler dabei. Ihr könnt solche Bindungen aufbauen, solche Beziehungen schon beschließen im Vorfeld. Aber ihr müsst dann vielleicht trotzdem immer noch offen sein, dass sich das dann nicht zu einer Gruppe in der Gruppe entwickelt, die für sich entscheidet und sich da immer so ein bisschen rausnimmt und dass ihr auch immer noch genug Bindungen zu den anderen Charakteren in der Gruppe aufbaut, dass das trotzdem zu einem Wechselspiel wird und nicht zu der Gruppe in der Gruppe. Weil das kann dann sehr schwierig werden und vor allen Dingen auch sehr frustrierend für alle, die dann außerhalb der Gruppe sind. Oder wie Benni das auch gerade sehr schön beschrieben hat, dazu führen, dass es auf einmal zwei Gruppen gibt, die sehr verhärtet gegeneinander stehen und die Ausgeschlossenen im Grunde dann zu ihrer eigenen Gruppe werden. Das ist dann sehr, sehr schwierig.
Das ist das, was sich ein Spielleiter am wenigsten wünscht.
Ja, es ist ja auch schade. Guck mal, der Spielleiter hat nichts falsch gemacht. Der Spielleiter hat einen guten Starter irgendwie gefunden, wie alle zusammenkommen, hat ihnen dann eine Möglichkeit gegeben, was sie machen können und sowas alles. Und dann ist einfach das Problem der Gruppendynamik das gewesen, was seine Kampagne zerstört hat.
Mhm.
Und das ist ja sowas, wo du gar nicht mit rechnest, wenn du von diesen Charakterkonzepten hörst, ne? Ja, eine Kriegerin, ein Magier, jemand, der mal in einem Zirkus gearbeitet hat und dann noch diese Bruder-Schwester-Pärchen mit ihrem Alchemielabor. Ja, das passt doch alles ganz gut. Und dann auf einmal schlägt einem diese Gruppendynamik total da rein, macht es total kaputt. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was man vielleicht als Spielleiter sagen kann, wenn man eben nicht so PvP-artig, also Player versus Player-artig spielt, dass man schon direkt hätte intervenieren sollen und vielleicht sagen können, ey Leute, so funktioniert das nicht, was erwartet ihr? Was soll das? Ihr habt dann die Karte und was denkt ihr dann? Dann ist das Abenteuer auch zu Ende. Ich kann nicht einfach das dann alleine mit euch spielen.
Mhm.
Ne? Ich erwarte schon, dass ihr als eine Gruppe auch zusammenarbeitet, sonst funktioniert das nicht so besonders gut. Ist natürlich eine Spielstilfrage. Aber hier bei dir, Märchentante, habe ich das Gefühl, dass das Ganze sich ja so entwickelt hat, weil dieses wir machen unser Ding, ihr macht euer Ding, jeder versucht für sich irgendwo das Meiste rauszuschlagen, nicht euer Spielstil ist. Trotzdem vielen lieben Dank für deine Geschichte und deine Einsendung. Ich glaube, da konnten wir doch sehr viel für uns rausnehmen und sehr viel draus lernen, was für Probleme auf einmal aufkommen können.
Dann gehen wir auch mal direkt zur nächsten Kategorie, zur Kategorie Ideen. Wir haben eine Einsendung von Johnny, der uns auch schon einmal geschrieben hat, und zwar in Folge 23 mit Vorsatz. Da ging es um das Cyberpunk Venedig. Hi, ihr Würfelmeister. Erst einmal danke für die Ideen zu Cyberpunk Venedig. Ich werde euch noch mal schreiben, wenn die Sache gelaufen ist. Jetzt aber etwas für euch Jäger doch draußen. Okay, was haben wir hier? Fragte der Kommissar. 4 weitere Tote. Todesursache? Erstickt. Naja, und einer wurde gekocht. Der Kommissar sah sich um. Wieder Tote. Wieder bedeckt von schwarzer, tärriger Masse. Doch diesmal war es anders. Die Opfer waren bewaffnet und über den Raum verteilt, als hätten sie gegen etwas gekämpft. Der erste lag zusammengekrümmt am Boden, von Kopf bis Bauch, mit dem ausgehärteten, klebrigen, schwarzen Pech bedeckt. Seine Hände und Arme waren besudelt, scheinbar in dem Versuch, sich die Masse aus dem Gesicht zu wischen und seine Atemwege zu befreien. Seine Waffen lagen dort auf dem Boden, wo sich das Ganze wohl über seinen Kopf ergossen haben musste. Vor ihm hatten sie alle 2 Tage jeweils ein Opfer gefunden, das auf die gleiche Weise getötet worden war, aber nie mehr als einen Toten. Das zweite Opfer hielt eine Machete und eine Pistole in der Hand und war an die linke Wand geklebt und der ganzen Masse nur vage als Mensch zu erkennen. Das dritte Opfer war leicht zu übersehen, klebte es doch unter der Decke, ebenfalls fast vollständig eingehüllt. Doch der letzte war der seltsamste Tote. Halb im Boden versunken, verbrannt, als wäre er in eine brennende Pechgrube gefallen. Der Kommissar rieb sich angestrengt die Augen. Was zum Teufel ging in seiner Stadt vor sich? An dem einen Tag fanden sie einen in Pech erstickten, am anderen Tag jemanden mit einer Schwefelvergiftung und das Muster wiederholte sich. Jetzt auch noch 4 Tote auf einmal. Die Staatsanwaltschaft machte ihm eh schon die Hölle heiß. Blieb nur zu hoffen, dass diese Special Agents irgendeine Ahnung hatten, was vor sich ging. Aber er vertraute den Kerl nicht. Er sah, wenn jemand etwas vor ihm geheim hielt. Gerade hörte er noch, wie der eine sagte, waren wohl Jäger gewesen. Sie wussten wohl nicht, womit sie sich anlegen. Verdächtig, sehr verdächtig. In der Stadt gehen Pech und Schwefel um, 2 Dämonen. Ihre 2x13 Opfer haben sie schon lange markiert. Pechs Opfer sind vom Unglück verfolgt. Schwefels Opfer hingegen umweht ein ständiger Geruch nach faulen Eiern. Pech ist in seiner Tarnung ein dicker Mann in einem pechschwarzen Anzug, der ständig ölt und dem die Nase läuft. Schwefel ist ein dürrer Kerl in einem auffälligen schwefelgelben Anzug mit ständig gereizten Augen und einem röchelnden Atem. Pechs wahre Gestalt ist die eines großen Blobs aus flüssigem Pech. Er übergießt Opfer mit Teilen seines Körpers und stellt in Sekundenschnelle neues Pech aus Hölzern her. Schwefels wahre Gestalt ist geisterhaft und besteht aus giftigen Schwefelgasen. Am liebsten vergiftet er die Nahrung seiner Opfer, aber er kann auch direkt mit seinem Körper töten. Die beiden sind kaum aufzuhalten, doch sie haben eine große Schwäche. Sie sind Brüder und geraten leicht in Streit. Wendet der eine sich gegen den anderen, vernichten sie sich gegenseitig. Können eure Jäger die Brüder gegeneinander ausspielen, bevor sie ihr Werk vollenden? Oder werden sie weitere Opfer der Brüder? Viel Spaß mit diesen Monstern, euer Johnny.
Vielen lieben Dank, Johnny, für deine Einsendung. Und ich muss sagen, das sind echt coole Monster. Also nicht, wenn man mit ihnen zu tun hat, aber ich finde die echt richtig spannend. Ich musste natürlich sofort an Pech und Schwefel von Disneys Herkules denken. Auch so ein bisschen, was auch dazu passt, dass der eine klein und dick und der andere groß und drahtig ist. Aber da hört dann natürlich schon die Verbindung auf. Ich finde es auch cool, dass sie eben diese menschliche Gestalt haben und auch in dieser menschlichen Gestalt schon so viel Hinweise darauf sind, was sie eigentlich wirklich sind. Dass sie diese besonderen Merkmale haben, wo man dann auch schon so merkt, so ja, da könnten die Jäger schon auf eine Spur kommen. Da könnten die Jäger schon eine Idee haben, dass das die sind, wenn die erblicken. Mhm. Das finde ich sehr gut überlegt. Und ich finde es super spannend, dass die Lösung, wie man die bezwingt, darin liegt, sie gegeneinander auszuspielen. Weil das auch mal was anderes einfach ist.
Ja, es stellt die Gefährlichkeit von den beiden auch nochmal stärker heraus. Weil wenn man erstmal hört, wie die ihre Opfer töten und dergleichen, dann wirken die ja schon sehr mächtig und sehr schwierig überhaupt aufzuhalten. Und wenn dann die über so einen Trick quasi bezwungen werden müssen, dass sie sich gegeneinander wenden und dann gegenseitig vernichten, dann hält das diesen Punkt, dass sie eigentlich sehr mächtige Wesen sind und man ihnen schwer beikommen kann, weiterhin aufrecht.
Ja, du kannst ihnen nicht mit Waffen in der Hand begegnen. Du kannst sie nur bezwingen, indem du sie manipulierst und sie dazu treibst, dass sie gegeneinander kämpfen und nicht gegen die Gruppe. Ja, das ist einfach was anderes mal. Und wirklich, hast du vollkommen recht, zeigt, wie gefährlich die sind und wie machtvoll die sind. Diese zwei machtvollen Wesen können nur einander vernichten, aber nicht von etwas anderes vernichtet werden. Ich finde aber auch deine Darreichungsform sehr schön, dass du erst, Johnny, uns diese Szene beschrieben hast. Die finde ich auch einfach sehr spannend mit diesem Kommissar, der da ist, der diese Opfer sieht. Dann erfahren wir, es hat vorher schon Opfer gegeben. Dann sind da aber noch andere Agenten, die auf einmal aufgetaucht sind, die dem Ganzen nachgehen wollen. Aber der Kommissar hat schon so ein ungutes Gefühl. Er hat aber auch schon Druck von der Staatsanwaltschaft und er weiß eigentlich gar nicht, was vor sich geht. Und dann kommen diese Agenten und die sagen dann jetzt, oh, guck mal, das sind aber Jäger. Und so, das finde ich, ja, das macht direkt schon so einen Kinofilm bei mir auf.
Mhm.
Sehr schön. Also das versetzt mich direkt in so eine Monster of the Week-Folge, definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja jetzt schon angesprochen, die menschliche Form von den beiden. Ich finde es aber auch einfach interessant, dass sie ihre ganzen Opfer auch markiert haben.
Ja.
Und im Grunde, das ja quasi auch so ein Hinweis dafür ist, wer wird Opfer werden und dann zu so einem Punkt werden kann, nachdem man auch sucht, diese Verbindung der Opfer untereinander.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant, dass Pech Pech bringt, also Unglück bringt dem einen und dass die Opfer des anderen von Schwefel nach faulen Eier riechen. Finde ich auch einfach ein bisschen witzig. Ist natürlich auch eine sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise zu markieren, aber sie sind natürlich auch ganz unterschiedliche Wesen. Finde ich aber auch super spannend. Vor allen Dingen, man muss ja auch erstmal begreifen, dass es zwei Dämonen sind, die da agieren. Wir haben es also nicht nur mit einem Gegner zu tun, wir haben es mit zwei Gegnern zu tun. Und sie markieren ihre Opfer, aber sie markieren ihre Opfer auch auf so unterschiedliche Art und Weise. Ich kann mir auch so richtig vorstellen, wie man nämlich schon bevor die Charaktere so richtig die ersten Toten sich angeguckt haben, recherchiert haben, dass an denen vielleicht schon mal jemand vorbeigegangen ist und du beschreibst als Spielleiter, oh, das riecht so nach faulen Eiern. Also der muss entweder gerade irgendwie gepupst haben oder du weißt nicht, was mit dem los ist, aber da kommt dieser Mann, der geht an dir vorbei, der stinkt einfach ganz fürchterlich. Und der erste Gedanke von denen wird bestimmt sein, das ist der Dämon.
Ja.
Da ist doch dieser Dämon an mir vorbeigegangen und er hat so fürchterlich nach Schwefel gerochen. Und es ist aber nicht der Dämon, sondern es ist nur ein markiertes Opfer.
Ja.
Und das Opfer versucht, weil es ja selber merkt auch, dass es so stinkt, sich mit Parfum und Deo und weiß ich nicht was alles von oben bis unten einzusprühen. Und vielleicht gehen diese ganzen markierten Opfer zum Arzt, um herauszufinden, was mit ihnen stimmt, dass sie auf einmal diesen Geruch absondern.
Ja.
Und dann können die Spieler vielleicht auch über den Arzt herausfinden, wer hat sich denn da alles gemeldet mit diesem Phänomen des Stinkens.
Und das ist mal super wichtig, wenn man sowas hat, was ja in gewisser Weise ein Detektivspiel ja auch ist, dass man ein paar Tote hat, dann da versucht Hinweise herauszufinden, wer ist der eigentliche Mörder, was ist das eigentliche Monster und wie ist das Monster aufzuhalten und so Sachen.
Ja, und dass man eben auch so verschiedene Möglichkeiten anbietet, wie die Spieler weitere Hinweise bekommen können, wie sie dem Ganzen auf die Schliche kommen können, wo sie ansetzen können. Weil ich meine, natürlich, sie können jetzt irgendwie nach den Dämonen suchen, sie können aber auch das machen, indem sie eben die markierten Opfer suchen und die unter Bewachung stellen, um zu gucken, wann taucht denn da jetzt der Dämon auf.
Um den jeweils zu töten. Hm.
Ja, wenn sie dann noch nicht gut genug Bescheid wissen. Ich denke mir nur, müssen die Spieler auch noch irgendwie einen Hinweis darauf bekommen, wie man die beiden Dämonen gegeneinander ausspielen kann? Sollte dann noch irgendwie eine Quelle geben, die dann noch mehr Hinweise gibt, was die gegenseitig triggert, damit man weiß, was man zu denen sagen muss? Also weißt du, wie kann ich die ausspielen? Was sind Sachen, die dann bei denen wirken, dass sie sich gegeneinander wenden?
Mhm.
Reicht es irgendwie an ihren Hochmut zu appellieren und zu sagen, also so kann ja jeder töten, das ist ja nicht so schön. Aber Hier, Schwefel, das ist ein Künstler. Da braucht man ja viel mehr Verstand dafür. Also funktioniert das? So, da braucht man, glaube ich, dann noch einen Hinweis, was der Modus ist. Ist es Hochmut? Ist es Neid? Ist es, ja, das ist eigentlich fast dasselbe, ne? Der eine ist hochmütig, der andere ist neidig dann. Ist es, weiß ich nicht. Was funktioniert da einfach?
Ja. Ja, da muss man sich als Spielleiter schon auch Gedanken drüber machen.
Oh, ist es Verrat? Dass man zum Beispiel dann so bei Schwefel auftaucht und sagt, ha, Pesch hat uns gesagt, dass du hier bist. Er wollte, dass wir dich ausschalten. So, ne, dass man da ja einfach so einen Hinweis hat, was funktioniert. Das sollte man sich als Spielleiter noch Gedanken zu machen. Und dann noch Gedanken dazu machen, wie man das wieder an die Spieler transportieren kann. Oder ob man sagt, man macht sich da keine Gedanken zu und alles, was die Spieler versuchen, ist gleich gute Möglichkeit. Das finde ich, glaube ich, wichtig. Entweder ich bin als Spielleiter frei und sage, sie müssen nur irgendwie versuchen, die gegeneinander auszuspielen. Bemühen sie sich, lasse ich es gelten. Egal, ob sie auf die Verratnummer gehen oder auf die Hochmutnummer gehen, ist beides okay. Aber man kann nicht hingehen, sich für eine Möglichkeit entscheiden, wie die funktioniert, aber dann keine Hinweise auf diese eine Möglichkeit, die man erwartet, geben.
Ich denke, man muss aber auf jeden Fall als Spielleiter Hinweis darauf geben, dass das das ist, womit man das löst. Weil wenn alles andere kein Lösungsweg ist, dann muss natürlich der Lösungsweg vorbereitet sein. Dass das schon so gesteuert ist, dass man den gut rausfinden kann.
Vor allen Dingen, weil, ich meine, so heißt ja auch unsere Folge, wie Pech und Schwefel. Und das ist ja ein Sprichwort dafür, dass zwei Sachen sich sehr, sehr gut miteinander verbinden und etwas Stärkeres noch schaffen. Mhm. So ist es ja gedacht, weil Pech und Schwefel zusammen nochmal etwas erschaffen, was viel besser und nochmal viel enger zusammen auch arbeitet irgendwo. Das könnte ja gerade dann die Spieler, wenn sie keinen Hinweis darauf bekommen, davon überzeugen, dass man die nicht gegeneinander aufhetzen kann, dass die sich nicht gegenseitig vernichten, sondern dass die Aufgabe vielleicht sogar noch ist, sie noch mehr voneinander zu trennen, um sie zu besiegen, weil sie zusammen viel, viel besser zusammenarbeiten.
Ja.
Deshalb ist es, glaube ich, auch nochmal wichtiger, dass man ganz klar sagt, nein, 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 die löschen sich gegenseitig aus. Aber vielleicht löschen sie sich gegenseitig aus, erschaffen aber gleichzeitig noch ein viel mächtigeres Wesen, das Pech- und Schwefelwesen. Das wäre auch ein bisschen witzig.
Dem man es dann zu tun hat.
Ja.
Das wäre schon eine gemeine Wendung.
Ja, aber vielleicht gibt es da dann eine Möglichkeit, es zu töten.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen wie die zwei, da gibt es keine tödliche Waffe. Aber wenn sie sich verbinden und dieses noch mächtigere Wesen sind, dann gibt es eine tödliche Waffe, mit der man dieses Wesen dann bezwingen kann. Mhm. Auf jeden Fall ein guter Plot-Twist. Niemand hat es ja bisher geschafft, die gegeneinander aufzuhetzen, sonst würden sie ja nicht mehr existieren. Und dann macht man das und ist dann so, nein.
Das ist dann auch so dieser Moment, wo der Spielleiter die Kampagne beendet, nämlich damit, dass die Jäger da alle sterben gegen dieses Größere. Und dann sagt die so, und Kampagne 2 ist jetzt, wie ihr dieses freigesetzte Wesen bezwingt, macht euch mal alle neue Jäger.
Und die Kampagne beginnt damit mit so einem Vorlesetext, wo der Kommissar in so eine Fabrikhalle kommt und sagt, ah, diese Agenten wussten auch nicht, weißt du, wie genau diese Szene.
Ja.
Ja, das fände ich gemein, ehrlich gesagt.
Ja, es war jetzt auch nur so.
Weil das dann nicht abzusehen ist. Weil einem dann schon von den Erwartungen was anderes versprochen wurde, dann diese Erwartungen nicht gehalten wurde und man mit etwas konfrontiert wird, wo man keine Chance hatte, sich da im Vorfeld vorzubereiten.
Ja.
Das muss man dann anders machen. Vielen lieben Dank, Johnny, auf jeden Fall. Ein sehr, sehr interessantes Monster-Duo. Worüber ich auch sehr froh bin, dass wir das in unsere Reihe von euch bekommenen Monstern auch eingliedern können. Oder vielmehr diese beiden eingliedern können. Das ist schon sehr cool. Wobei, würdest du eins auch nur davon benutzen? Ich finde, die müssen immer in Kombination. Ich meine, klar, sonst können sie auch nicht besiegt werden. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man die einzeln aufbringt und es gibt eine andere Möglichkeit, um sie zu besiegen. Dann immer.
Könnte man das überlegen.
Mhm. Man einmal mit dem Pech-Dämon zu tun hat und einmal mit dem Schwefeldämon und dass das nicht so eine Du-Sache ist. Ja. Wir haben aber noch eine Idee bekommen. Und diese Idee ist von Jona Männlich. Er schreibt, hallo ihr Würfelveteranen, ich habe eine Kampagnenidee mitgebracht, die mir beim Lesen alter Mythen und beim Nachdenken über typische Himmel-gegen-Hölle-Plots gekommen ist. Denn mal ehrlich, der Krieg zwischen Engeln und Dämonen ist ein Klassiker, aber was passiert eigentlich, wenn die Hölle selbst in Gefahr gerät? Nicht durch den Himmel, nicht durch göttliches Licht, sondern durch etwas, das noch älter ist. Meine Idee ist die folgende. Die Hölle ist nicht der tiefste Punkt der Existenz. Sie ist nur eine Schicht, eine Versiegelung. Ein Deckel auf etwas, das niemals hätte berührt werden dürfen. Und irgendwann beginnt dieser Deckel zu reißen. Zuerst sind es nur kleine Dinge. Verdammte, die verschwinden. Folterkammern stehen leer, obwohl niemand entkommen ist. Dämonen berichten von Geräuschen aus der Tiefe. Keinem Schreien, keinem Flehen, sondern einem langsamen, malenden Pulsieren. Ganze Ebenen der Hölle beginnen sich zu verändern. Feuer wird schwarz, Ketten rosten, selbst Fürsten der Verdammnis wirken. Nervös. Und Dämonen sind nie nervös. Irgendwann wird klar, etwas arbeitet sich von unten nach oben. Etwas, das weder göttlich noch dämonisch ist. Vielleicht der Ursprung allen Bösen. Vielleicht das, was die Hölle ursprünglich einsperren sollte. Und hier kommen die Spielerfiguren ins Spiel. Ich würde diese Kampagne nicht mit tragischen Antihelden beginnen, sondern mit echten Sündern. Menschen oder Wesen, die schuldig sind. Eine gefallene Heilige, die aus Stolz eine Katastrophe verursachte. Ein Feldherr, dessen Strategie Tausende ins Grab brachte. Eine Paktiererin, die Dämonen gegeneinander ausgespielt hat. Ein Magier, der glaubte, die Schöpfung neu schreiben zu dürfen. Keine Unschuldigen, keine Missverstandenen, wirklich Verdammte. Diese Figuren sind bereits in der Hölle, vielleicht seit Jahren, vielleicht seit Jahrhunderten. Sie haben sich arrangiert, haben Pakte geschlossen, haben Macht gesammelt, haben überlebt. Und dann werden sie gerufen. Nicht von einem Engel, nicht vom Himmel, sondern von einem Höllenfürst. Vielleicht nicht einmal freiwillig, vielleicht werden sie gezwungen, vielleicht bekommen sie ein Angebot. Wenn ihr erfolgreich seid, verhandle ich über eure Strafe. Denn die Hölle braucht plötzlich Champions. Nicht, weil sie gut sind, sondern weil sie skrupellos genug sind, dorthin zu gehen, wo selbst Dämonen nicht hinwollen. Die Kampagne könnte mit politischen Intrigen beginnen. Verschiedene Fürsten streiten darüber, was geschieht. Manche wollen das darunter versiegeln. Andere sehen darin eine Chance auf Macht. Vielleicht glauben einige sogar, dass die Hölle von Grund auf gereinigt werden könnte. Und währenddessen reisen die Charaktere tiefer. Unter Lavaflüsse, unter Knochenebenen, unter die Städte der Dämonen. An einen Ort, an dem selbst Strafe keinen Sinn mehr ergibt, weil dort etwas existiert, das älter ist als Schuld. Vielleicht entdecken sie, dass die Hölle ursprünglich kein Gefängnis für Seelen war, sondern ein Siegel. Vielleicht war das Leid nur der Preis dafür, dass das darunter Gebannte nicht entkommt. Und dann kommt die moralische Frage. Ist das, was dort lauert, wirklich schlimmer als die Hölle selbst? Oder ist es nur anders? Vielleicht ist es reiner, ungefilterter Wille, Chaos, Leere, Hunger. Vielleicht bietet es den Charakteren Macht, vielleicht Freiheit, vielleicht Auslöschung. Und das Schöne an dieser Idee ist für mich, dass es kein klares Gutes gibt. Kein "Wir kämpfen für das Licht". Die Figuren sind schuldig, die Hölle ist grausam und trotzdem stehen sie plötzlich an einer Front, an der sie etwas verteidigen müssen. Und vielleicht liegt echte Erlösung nicht im Himmel, sondern in der Entscheidung, etwas noch Schlimmeres aufzuhalten. Oder, und das wäre genauso spannend, sie entscheiden sich bewusst dagegen. Was wäre schon die Hölle ohne eine letzte Versuchung? Ich finde die Vorstellung reizvoll, dass die größten Sünder zu den einzigen werden, die noch Verantwortung übernehmen können. Nicht, weil sie rein sind, sondern weil sie genau wissen, was Verderben bedeutet. Und vielleicht, ganz vielleicht, braucht die Hölle manchmal Helden. Ich bin gespannt zu hören, was ihr von meiner Idee haltet. Liebe Grüße, Jona.
Danke sehr für deine tolle Idee, Jona. Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt als erstes ansetzen will. Ich finde, das Spannende an dieser Idee ist wirklich das, was du sagst. Dass es nicht darum geht, dass wir irgendwie schwarz und weiß haben, sondern eigentlich sind alle in gewisser Weise böse, korrupt. Und es stellt so eine ganz neue Frage von dem, was ist gut, was ist böse. Und ja, das ist spannend. Ist aber auch so, dass ich dann wieder so denke, naja, letzten Endes sind wir, keine Ahnung, 5 Leute am Tisch oder so, die ja auch gemeinsam was erleben wollen. Da muss man dann natürlich auch wieder ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, um dann nicht die Intrigen dann auch zu sehr gegeneinander auszuspinnen oder so, sondern ne, sollen ja dann schon auch alle die Möglichkeit haben, diese tolle Kampagne zu begehen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, man muss da auch sich wieder die Gedanken dazu machen, dass man vielleicht der Skrupellose gegenüber der Umwelt ist, aber nicht der Skrupellose gegenüber den anderen Mitgliedern der Gruppe.
Oder wenn man das ist, dass man einfach auch Einigkeit darüber hat.
Ja.
Also ich kann mir das trotzdem gut vorstellen, wenn da alle total darin übereinstimmen, dass man sich eigentlich die ganze Zeit ständig nur hintergeht oder so und alle darüber lachen, wie jetzt der eine wieder den anderen irgendwie so ausgetrickst hat. Und das ganze Spiel dann trotz alledem dann noch funktioniert, dann ist es auch okay.
Ja, ich glaube nur, dass man dann nicht vorankommt in seinem Ziel, ja irgendwie zu verhindern, dass die Hölle vernichtet wird von dem, was unter der Hölle lauert. Ich finde es aber auch wirklich interessant, was du auch gerade sagtest, dass man eben mal nicht die Helden spielt. Dass es hier nicht darum geht, dass man einen missverstandenen Helden spielt, der da unverschuldet in die Hölle gekommen ist, sondern nein, man ist aus gutem Grund in der Hölle. Hm. Und dass man mal so einen Charakter spielen kann. Aber zugleich habe ich vielleicht diesen Hintergrund, dass ich ein Monster gewesen bin, Zeiten meines Lebens und deshalb berechtigt jetzt in der Hölle bin. Aber zugleich geht es jetzt darum, etwas zu beschützen und etwas zu bewahren und jetzt ja dann doch irgendwo wieder ein Held zu sein und einen Helden zu verkörpern, der dann auch mal das Richtige tut. Vielleicht. Vielleicht. Muss nicht sein. Kann sich auch ganz anders entwickeln.
Ja, es ist einfach auch dieses Interessante, dass das ja hier alles immer so ambivalent im Grunde bleibt, weil Jona sagt ja auch ganz klar, dass am Ende trotzdem noch so die Frage bleiben soll, was ist das Bessere, wenn das weiter versiegelt bleibt und die Hölle davor bewahrt bleibt oder gerade wenn das befreit wird und quasi über die Hölle herfällt, so, ne?
Also ehrlich gesagt fände ich das super interessant, wenn man diese Charaktere spielt, wenn man da hingeht. Und wenn dann die Entscheidung getroffen wird, nein, man befreit das, was da ist, weil es kann nichts schlimmer als die Hölle sein, aber dann muss man weiterspielen. Weißt du, was ich meine? Ich will dann weiterspielen. Ich will dann sehen, was das zu öffnen gemacht hat, was das verändert hat, was das für Einflüsse hat. Und dann möchte ich dann spielen, wie diese Wandlung da ist.
Ja.
Und was das dann mit sich bringt. Da darf dann die Kampagne nicht einfach aufhören und wir spielen dann nie wieder weiter dran, sondern dann muss das auch weiter erzählt werden, was dann passiert, finde ich.
Ich finde, das eine Starke an dieser Idee ist auch so ein bisschen, dass man nicht hundertprozentig weiß, was das ist.
Ja.
Aber auf der anderen Seite muss es irgendwie trotzdem die ganze Zeit in der Kampagne in gewisser Weise erfahrbar sein. Und die Spieler werden natürlich auch die Erwartung setzen, dass man irgendwann erfährt, was da unten eingesperrt ist. Und von dem her muss man sich als Spielleiter wirklich überlegen, was das ist und wie man das darstellt.
Ja, aber weißt du, das ist genau auch jetzt ein Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte. Das passt jetzt absolut perfekt. Es kann ja sein, dass die Spieler oder die Charaktere erfahren, was da eingesperrt ist, aber nicht begreifen, was da eingesperrt ist. Weil auch, Jona, wie du das hier beschreibst, mit dem... Und dann kommt die moralische Frage, ist das, was dort lauert, vielleicht schlimmer als die Hölle selbst oder ist es nur anders? Und dann sagst du, ist es vielleicht reiner, ungefilterter Wille, Chaos, Leere, Hunger? Das sind ja dieses, was du sagst, was es sein könnte. Und dann entscheidet der Spielleiter zum Beispiel, ja, es ist ungefilterter Wille. Und die Spieler erfahren, okay, da unten drin ist ungefilterter Wille. Wir wissen jetzt, was das ist, aber wir verstehen ja gar nicht, was das ist. Weil was ist denn ungefilterter Wille? Was ist denn Leere? Was ist denn Hunger? Das sind doch irgendwie jetzt nur irgendwelche Begriffe, wo ich jetzt keine Ahnung habe, was heißt das denn, wenn auf einmal ungefilterter Wille über die Welt kommt? Was heißt es denn, wenn reiner Hunger über die Welt kommt? Was bedeutet das denn? Was hat das denn für Auswirkungen? Weißt du, also man bekommt dann die Info, was das ist, aber man bekommt nicht das Verständnis, was das bedeutet. Und das finde ich dann noch einfach interessant. Ich fände es super schwierig, als Spielleiter dann das darzustellen.
Mhm.
Weil man sich ja dann auch immer überlegen muss, wie kann ich das denn dann darstellen? Wie kann ich denn ungefilterten Willen darstellen? Was macht denn das? Wie ist denn dann die Welt? Wie mache ich das denn dann spürbar für die Charaktere, für die Spieler, dass es nicht einfach nur Worte sind, die in der Leere stehen und wo jeder sich irgendwie Gedanken zu macht?
Und die Sache ist ja auch die, du musst ja vorher das auch schon überlegen, weil du musst dir ja auch überlegen, dieses Siegel oder wie man es nennen soll, das ist ja dabei zu brechen. Das heißt, wahrscheinlich kommen ja schon Dinge davon hervor und nehmen ihren Einfluss auf die Hölle in irgendeiner Art und Weise. Also musst du dir auch überlegen, worin zeigen sich genau diese Einflüsse? Warum haben gewisse Höllenfürsten auf einmal Angst? Warum ist das auf einmal eine Bedrohung? Weil wenn es nicht da ist und keine Bedrohung ist, wird sich auch keiner drum kümmern. Also muss es ja existent in irgendeiner Art und Weise sein.
Ja, Es ist auf jeden Fall super spannend. Und es kann richtig, richtig cool werden. Ich finde, es ist aber auch eine große Herausforderung für den Spielleiter, das irgendwie darzustellen und auch gerade sich so gute Gedanken darüber zu machen, wie man die Hölle darstellt, ob es da vielleicht verschiedene Ebenen in der Hölle gibt, ähnlich wie Dantes Inferno, ob man da sich noch Inspiration holt dazu, dass man da unterschiedliche Ebenen aufmacht, vielleicht, dass man dann auch in den unterschiedlichen Ebenen sieht, wie stark der Einfluss schon davon ist mit dem gebrochenen Siegel und dass in den unteren Ebenen da einfach viel, viel mehr Einfluss spürbar ist. Ja, und dann, was macht das? Wie kann es verhindert werden? Wie kann es überhaupt aufgehalten werden? Was ist denn das, wogegen die Spielercharaktere dann kämpfen? Kommen dann auch Bestien aus der Versiegelung hervor, die einfach bezwungen werden können? Wie kann man das wieder kitten, dass die Versiegelung Existenz bleibt? Ist das irgendein Material, was man dafür braucht? Ist das irgendeine metaphysische Essenz, die es dafür braucht? Irgendein Gegenwille, der dagegen steht?
Gibt es einen Gegenspieler, der dafür verantwortlich ist, dass das Siegel aufgebrochen wurde?
Ja, sehr, sehr interessant. Aber viel Arbeit für den Spielleiter, weil man sich da doch, glaube ich, sehr, sehr viele Gedanken zu machen muss, wie man die Sachen entscheidet.
Wenn ich Spielleiter davon wäre, dann wäre auf jeden Fall das Versiegelte, diese, ich nenne es mal Präsenz, für einen von meinen Spielern so, dass die auch in gewisser Weise mit dem spricht und den versucht zu verführen.
Ja, finde ich schon cool. Ich weiß nur nicht, wenn du dann wieder nur einen Spieler raussuchst, der dann diese Besonderheit hat, dass das sogar mit ihm spricht, dadurch erhebst du den natürlich so ein bisschen aus der Gruppe raus und machst den irgendwie besonderer als die anderen. Weißt du, was ich meine? Da müsste man sich dann noch überlegen, ob man den anderen auch nochmal was gibt. Sonst finde ich, hat das so ein bisschen dieses, du bist der Auserwählte von dem Wesen, was unter der Versiegelung lebt. Ob das jetzt zum Guten oder zum Schlechten ist, sei ja dann nochmal dahingestellt. Das ist aber dann vielleicht so, oh, schade, dass ich das nicht bin, sondern dass er das ist. Warum? Da muss man, glaube ich, dann auch gucken, dass man den anderen auch dann Sternstunden, Screentime, Besonderheiten gibt, die das aufwiegen, wenn sie es wollen. Ich meine, du hast ja auch schon mal Spieler dabei, die das auch gar nicht brauchen und das gar nicht wollen und die sich ganz schlecht damit fühlen würden, wenn sie irgendwie der Auserwählte wären und wo das dann nicht nötig ist, denen in irgendeiner Art und Weise den Ausgleich zu geben, sondern die vielleicht ganz froh sind, dass es jemand anderen getroffen hat.
Ist ja auch die Frage, inwiefern sich das dann als der Auserwählte anfühlt oder ob sich das dann auch je nachdem eher so als der Besessene oder so, den das schon beeinflusst und zu was zu zwingen versucht oder so.
Ja, aber ich glaube, selbst wenn du dann der Besessene bist, der zu irgendwas gezwungen ist, stehst du ja trotzdem nochmal mit einer Besonderheit außen vor. Dann ist das trotzdem nochmal irgendwie eine Besonderheit, die dir zukommt, aber den anderen nicht.
Ja.
Ja. Muss man dann einfach sehen. Kommt einfach stark auf die Gruppe an.
Wäre ja auch einfach nur ein Aspekt.
Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, Jona. Vielen lieben Dank dafür. Da kann man auf jeden Fall super gut mit weiterarbeiten und sich echt gute Gedanken machen. Ich finde auch einfach diesen Aspekt so spannend, dass die Hölle überhaupt nur dadurch entstanden ist, um das Siegel sozusagen zu bewachen. Ich glaube auch, man sollte dann sich wirklich was überlegen, das fände ich ziemlich cool, warum die Qual der Hölle notwendig ist, um das Siegel zu stärken. Weißt du, was ich meine? Dass die Hölle genau an diesem Ort da drüber ist und dass die Hölle so ist, wie sie ist, weil es die Hölle auf diese Art und Weise braucht, damit das Siegel erhalten bleibt.
Ja, wäre dann auch wieder so eine Frage, ob die Spieler dann dazu bereit sind, sage ich mal, diese Qualen und dergleichen, die die Hölle Leute durchleben lässt oder so, dann auch selber noch weiter unterstützen, um dann dieses Siegel wieder zu festigen oder nicht. Kann man auch so wieder dieses Moralische sehr stark aufbauen.
Ja, und es wäre ja auch spannend, dass man vielleicht sagt, naja, das Siegel bricht jetzt, weil die Hölle sich verändert hat, weil die Hölle nicht mehr so hart ist, wie sie mal gewesen ist. Und zu zahm wird, zu politisch geworden ist. Man muss wieder dahin gehen, was die Hölle ursprünglich war, um das Siegel wieder zu stärken. Und will man das? Oder so, ne? Das ist super spannend. Ist aber auch ein Spiel, muss man sagen, wo die Spieler drauf Lust haben müssen. Gerade immer mit den moralischen Dilemmata, die man da aufmacht. Da muss man immer einfach ein bisschen gucken. Ich weiß, dass wir vor Ewigkeiten mal gespielt haben, auch in so einer Homebrew-Sache ohne viel Regeln. Und da habe ich auch immer sehr viele moralische Sachen aufgebracht. Und dann habt ihr immer sehr, sehr lange darüber diskutiert, was jetzt der richtige Weg ist. Weil das dann auch sehr, manchmal sehr, sehr anstrengend auf einmal wird, immer diese moralischen Entscheidungen zu treffen. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass keine der Entscheidungen wirklich unbedingt die beste ist. Da braucht man eine Gruppe zu, die da Bock drauf hat. Und dann muss man vielleicht auch gucken, dass das nicht die ganze Zeit nur pausenlos Thema ist, weil es dann einfach sehr, sehr anstrengend wird. Weil manchmal hat man ja auch einfach nur Lust darauf, dass es doch vielleicht einfach mal schwarz-weiß ist und dass man doch nicht mal darüber nachdenken muss, wie moralisch ist das jetzt einfach, sondern es ist jetzt schwarz-weiß und ich weiß, was die richtige Entscheidung ist. Muss man, glaube ich, auch dann einen guten Weg finden oder, wie gesagt, die richtige Gruppe dafür haben, die das mit Freuden genießt, die da philosophisch sehr viel für sich rausnimmt und das ganz, ganz toll findet. Ich würde es gerne spielen. Was mit dir?
Du sagst jetzt, du würdest gerne spielen. Das heißt, du würdest nicht gerne Spiel leiten.
Also ich würde es...
Ich fände auf jeden Fall beides super interessant.
Also weißt du, was mein Problem mit dem Spielleiten wäre? Dass ich da wieder so viele Erwartungen an mich selber hätte, dass ich glaube, dass ich mich an meinen eigenen Erwartungen zugrunde richten würde. Dass ich da immer das Gefühl hätte, dass ich nicht in der Lage bin, meine Beschreibungen der Hölle, das, was ich zum Ausdruck bringen will, in dem Maße darzustellen, wie ich das gerne machen würde. Und ich mich da zu sehr selber unter Druck setze und deshalb gar nichts hinbekomme.
Also ihr habt es da draußen jetzt gehört, ne? Die Grüße gehen besonders jetzt an unsere Freunde. Ihr wisst jetzt, was ihr vorzubereiten habt.
Du meinst, dass die Spiel leiten sollen, oder was?
Ja, dass die das jetzt Spiel leiten müssen und vorbereiten.
Aber du hast doch gesagt, dir würde beides Spaß machen.
Ja, ich könnte mir das schon vorstellen, auch das zu spielleiten.
Ich könnte mir das auch vorstellen, aber ich glaube, ich würde da sehr, sehr, sehr viel Zeit rein investieren wollen, um das richtig vorzubereiten. Und ja, da müsste ich durch den Druck, den ich mir selber mache, durchkommen. Aber ja, spielen fände ich auch cool. Aber da weiß ich auch nicht, ob dann ich nicht schon so hohe Erwartungen daran habe, dass ich dann auch von jedem Spiel enttäuscht wäre, weißt du?
Ah, okay, ich sehe schon.
Ich baue Druck in jede Richtung auf.
Du baust Druck in jede Richtung auf. Du bist dann ein nicht eingeladener Spieler.
Ja, besser. Nein, ich bin da natürlich nicht so streng.
Das Schlimme ist ja anhand dieser ganzen Einsendung, es gibt ja eigentlich so vieles, was wir mal ausprobieren müssten in unseren Runden und dergleichen durch die ganzen Ideen, die jetzt schon über diese 27 oder sind wir jetzt bei 28 Folgen? Bei 27 Folgen aufgekommen sind. Ja, man hat gar nicht so viel Zeit zu spielen, ist immer das Problem, ne?
Auf jeden Fall, das ist ein Problem, ja. Und wir wollen ja auch unsere Mitspieler nicht damit überfordern, dass wir jede Woche was anderes spielen, weil wir irgendwie alle Ideen in einem One-Shot dann mal abhandeln möchten. Das wäre auch sehr viel Wechsel. Und denkt euch mal einen neuen Charakter aus. Diesmal geht es um das und das. Und denkt euch jetzt mal einen neuen Charakter aus. Diesmal geht es um das und das. Und jetzt benutzen wir das Spielsystem. Und jetzt benutzen wir das Spielsystem. Dann, glaube ich, springen die uns alle ab und bringen sich in Sicherheit. Vielen lieben Dank, Jona. Ich wollte das eben schon mal weiterführen zu unserer letzten Einsendung, dass wir die auch noch besprechen. Es war eine großartige Idee, wie du ja auch hoffentlich daran gesehen hast, wie fleißig wir hier diskutiert und überlegt haben.
Aber dann kommen wir, wie du schon gesagt hast, zu unserer letzten Einsendung. Wir haben nämlich auch eine Rückmeldung erhalten. Und zwar schreibt uns Elisa: Hallo Conny und Benny, ich bin Elisa. Ihr dürft mich aber auch Goblina oder Bobby nennen, denn ich bin ein riesiger Fan von lustigen Pseudonymen. Eigentlich wollten wir euch schon längst geschrieben haben. Wir sind mein Mann und ich. Wir sind große Rollenspielfans, aber seitdem unsere Kleine auf der Welt ist, findet sich einfach nicht mehr richtig die Gelegenheit. Die alte Truppe spielt noch und wir haben auch Kontakt, sind bei den Spielabenden aber nicht mehr wirklich dabei. Das heißt aber nicht, dass unsere Leidenschaft aufgehört hat. Unser Regal füllt sich sogar noch mehr mit Regelbänden zu den unterschiedlichsten Rollenspielen und darin wird auch regelmäßig gestöbert. Zudem hören wir gerne Rollenspiel-Podcasts und diskutieren währenddessen über das Gehörte. Oftmals sogar so intensiv, dass wir Minuten zurückspulen müssen, weil keiner mehr zugehört hat. Als wir hörten, dass ihr auch nur zu zweit, einer Spieler, einer Spielleiter, Rollenspiel macht, dachten wir, warum haben wir das eigentlich nie versucht? Und jetzt wird es lustig, denn ihr habt uns nicht nur dazu inspiriert, das auszuprobieren, sondern eine der ersten Folgen ist uns nie aus dem Kopf gegangen und hat uns zu unserem Setting inspiriert. Es geht um den Goblin und seinen lieben Wachdrachen. Sein ganzer Clan wurde von Helden abgeschlachtet. Doch er und sein Wachtrache wurden für tot gehalten und überlebten das Ganze. Sie nahmen, was nicht geplündert worden war, und versuchten, eine neue Heimat zu finden. Die Umwelt ist ihnen jedoch feindlich gesinnt, da sie als böse Monster gelten. Jetzt hätte ich fast vergessen, der Goblin heißt übrigens Bobby, in Anlehnung an den Spielleiter, der Bob in der Einsendung genannt wurde. Bobby auf jeden Fall ist auf seiner Reise immer wieder anderen Monstern begegnet, die von Helden überfallen worden sind oder Dungeons, die geplündert worden waren. Daraus entwickelte sich schnell, dass Bobby ein Experte für Heldengruppen wurde und so, wie Helden Monster charakterisieren, jetzt die Monster anfangen, Helden nach ihren Charakterklassen zu klassifizieren und Stärken und Schwächen zu analysieren. So dreht sich inzwischen alles darum, dass Bobby mit seinem Wachdrachen, der inzwischen Impala heißt, durchs halbe Land reist, von den Monstern vor Ort erfährt, welcher gefährliche Held sich im nächsten Dorf aufhält und diesen jagt. Was zuvor als eine komödiantische Runde Dungeons & Dragons gestartet hat, ist inzwischen eine witzige Anspielung auf die Serie Supernatural. Nur dass bei uns die Menschen quasi die Ungeheuer sind. Meistens geht es darum, die Schwäche des Helden herauszufinden, seine Ressourcen durch Fallen zu verbrauchen und ihn dann zu bezwingen, damit die Monster weiter friedlich in ihren Dungeons leben können. Inzwischen sind die vier Abenteurer, die Bobbys Clan ausgelöscht haben, auch zum Hauptplot geworden und Bobby stößt immer wieder auf Spuren von ihnen. Macht weiter mit eurem tollen Podcast. Wir sind auf jeden Fall motiviert und kreativ inspiriert. Schöne Grüße, Gobliner. PS, wusstet ihr, dass ein Impala eine Antilopenart ist? Und unser Wachdrache hat auf jeden Fall jetzt die Hörner und das Farbschema dieser Tiere.
Vielen lieben Dank, Bobby, Gobliner oder Elisa, für deine tolle Einsendung. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und es war einfach so witzig, da herauszuhören, wie viel du von unserem Podcast mitgenommen hast. Einmal, dass du und dein Mann auf die Idee gekommen sind, ey, wir könnten ja auch einfach zu zweit Rollenspiel machen. Das finde ich ganz, ganz großartig, weil es ist ja wirklich so, dass wenn man auf einmal da eine kleine Familie hat, ein Kind hat, dass sich da ganz viel ändert. Dass man da nicht mehr so kann. Da kann man nicht mehr jedes Wochenende sich mit Freunden treffen und Rollenspiel machen. Da hat man andere Verpflichtungen, andere Prioritäten, die dann einfach zentraler sind. Und es ist einfach schön, dass ihr aber durch dieses wir spielen einfach nur zu zweit immer noch eine Möglichkeit habt, da eurem Hobby nachzukommen und natürlich auch die Möglichkeit habt, da sehr spontan drauf zu reagieren und eben zu gucken, jetzt haben wir die Zeit, jetzt können wir gerade mal spielen, die Kleine macht gerade Mittagsschlaf oder was auch immer, jetzt machen wir das. Das ist natürlich eine super schöne, tolle Methode für euch, bis das Kind mal älter ist und man dann auch anders wieder mitspielen kann, das auch ein bisschen zu überbrücken. Und ich finde es auf jeden Fall auch super witzig, dass ihr auf diese Geschichte mit diesem Wachdrachen aus unserer Episode 2, erste Einsendungen, eingegangen seid und das so bei euch hängen geblieben ist, dass ihr jetzt diesen Goblin, der mit seinem Wachdrachen unterwegs ist, dass das jetzt der Hauptcharakter geworden ist, der da Abenteuer erlebt. Und ihr ihn auch noch Bobby genannt habt, weil der Spielleiter Bob genannt wurde in dieser Einsendung. Super witzig einfach.
Ja. Ist schon sehr, sehr ulkig. Vor allen Dingen, da das ja auch eher eine dieser Geschichten war, wo jemand erzählt, dass das dann nicht so toll in der Runde gelaufen ist wegen den und den Gründen. Und dass dann man aber, sage ich mal, was sehr Positives daraus nimmt, weil man da eine ganz eigene Geschichte dann mit erzählt.
Ja, ich meine, es ist ja auch einfach super interessant, dass jetzt hier das Monster zum Helden wird und dass man auch eben diese umgekehrte Geschichte hat, dass die Monster anfangen, Helden zu klassifizieren, herausfinden, was ihre Schwächen sind, die Helden jagen auf einmal und man spielt das Monster. Das hat ja auch wieder diesen umgedrehten Aspekt, den wir auch in anderen Einsendungen hatten, wo das auch schon mal kam und wir gesagt haben, boah, das ist aber auch mal cool, dass man mal diese andere Seite sieht oder dass man das mal auf eine ganz andere Art und Weise macht, wie er jetzt auch davor mit der Einsendung von Jonah mit man ist die Sünder wirklich. Man ist ein Schurke, man ist ein Dreckskerl, der es verdient hat, in der Hölle zu sein. Und hier ist es ja dasselbe. Ich bin das Monster. Ich klassifiziere die Helden und ich jage dann die Helden, um die armen anderen Monster zu beschützen. Das finde ich auch super interessant und super witzig auch einfach.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch super interessant, wie sich dann diese Monster-Dungeons bespielen, wenn man da quasi nicht reingeht, und das quasi eine Gefahr ist, sondern man da reingeht, weil man mit zu den Monstern gehört. Und das kann dann auch super spannend sein, wie man dann darauf eingeht, was das für eine Zivilisation da unter den Monstern ist.
Vor allem finde ich das, glaube ich, auch spannend, wenn Bobby dann in so einen Dungeon reingeht, wo so eine Heldengruppe durchgewütet hat und das quasi als so eine Art Tatort inspiziert. Mhm. Und dann so, ah, okay, ich sehe hier an den Spuren, es muss eine Gruppe aus 4 gewesen sein. Und da, diese Brandspur an der Wand spricht dafür, dass die einen Magier dabei haben, der in der Lage ist, einen Feuerball heraufzubeschwören. Und da, oh, das sind eindeutig Axtkerben. Das muss ein starker Barbar gewesen sein, denn niemand sonst kann so tiefe Kerben in einem Stuhl hinterlassen. Und so, das finde ich auch, glaube ich, super interessant, dann einfach dieses Entschlüsseln, welche Horde war das? Und dann ist da vielleicht noch so ein verletztes Monster, der ist so, ja, ja, sie waren zu viert und sie haben einfach alles geplündert. Wir wollten doch nur das Dorf überfallen und die Kinder fressen, aber die. Nein, ja, ist, glaube ich, super interessant.
Ja. Die haben doch so viele Kinder. Ist das doch okay, wenn man mal ab und zu eins isst?
Würdest du das, wo wir jetzt gerade davon sprechen, würdest du das so darstellen, dass die Monster auch wirklich irgendwie sowas haben, was Böses an sich haben? Also, dass sie sagen, ja, wir gehen da hin und fressen halt deren Kinder, die schmecken eben gut. Oder würdest du das als, die sind einfach nur eine missverstandene Kultur auch irgendwo so ein bisschen. Also, weißt du, würdest du da auch wieder so dieses Philosophische ausmachen, dass aus ihrer Perspektive sind die Monster keine Monster? Weil wir können jetzt auch mal darüber sprechen, dass ja auch Menschen Babys von anderen Wesen fressen.
Ja.
Also ist es ja vielleicht auch gar nicht mal so moralisch schwer, wenn dann andere Kreaturen die Babys von Menschen fressen.
Ich glaube tatsächlich, dass ich das auch so ein bisschen in meiner Vorstellung irgendwie ein bisschen mit abhängig von meinen Spielern machen würde. Ob ich eher so voll die Schiene gehe, so ja, die Monster machen böse Sachen und sind auch einfach irgendwo Monster. Und leben das auch einfach irgendwie so aus oder ob meine Spieler dann eher eine moralische Begründung brauchen würden, um besser damit zu leben, dass sie jetzt quasi die Monster spielen und die Monster eigentlich eher so ein bisschen missverstanden sind oder so.
Ich frage mich, wenn du das auf diese Schiene machst, mit dem die Monster sind missverstanden, sie sind nur aus der Perspektive von Menschenmonstern, aber aus ihrer eigenen Perspektive sind die Menschen einfach die Monster. Wenn du das machst, frage ich mich, ob das bei den Spielern auch so viel Nachwirkungen haben könnte, dass sie dann, wenn sie wieder in der Rolle der Helden sind und es wieder andersherum sind, ob sie dann ihre Spielweise auch ein bisschen anpassen. Und dass sie dann immer so ein bisschen hinterfragen, ist das wirklich das Monster in der Geschichte? Also weißt du, was ich meine?
Oh, ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Nämlich, dass dann alle Monster adoptiert werden.
Ja, alle Monster werden. Der ist nur fehlgeleitet. Das war, ja, zumindest glaube ich die erste Zeit würde man immer noch mal so überlegen. Aber dann kann man sich natürlich auch darauf einigen, ja, hier sind die Monster eben Monster, wir spielen jetzt hier sehr schwarz-weiß und das hat jetzt hier keine Schattierungen und ist auch egal, dass die vielleicht einen guten Grund haben, trotzdem müssen Menschenleben beschützt werden und trotzdem sind wir Menschen und deshalb verteidigen wir dann Menschen oder wir sind Elfen und verteidigen Elfen oder wie auch immer man das dann definieren will. Hm. Aber ich glaube, wenn du hingehst und du stellst die Monster auch als die eigentlich Bösen auch so ein bisschen dar, dann finde ich, hat das eine sehr witzige Sache, so einen sehr starken schwarzen Humor.
Ja.
Ich stelle mir dann so vor, wie so das Monster unter dem Bett dann, ja, die wollen mich immer austreiben. Ich wohne da unter dem Bett und ich liebe es einfach, Kinder zu erschrecken. Die schreien immer so schön und dann haben sie hier so herrliche Albträume.
Mhm.
Das ist dann schon auch irgendwie sehr witzig, aber auf so einer schwarzen Humorebene. Dann muss man das auch, glaube ich, immer so ein bisschen sehr überzeichnen. Ja, das ist wirklich eine Frage, wie die Gruppe drauf ist. Ich glaube aber, bei euch, Elisa, ist, glaube ich, mehr der schwarze Humor das Ding und der Humor an sich das Ding. Wenn dann auch schon der Wachdrache Impala genannt wird, weil man dann sich doch sehr stark von Supernatural beeinflussen lässt. Übrigens, nein, ich wusste nicht, dass es eine Antilopenart ist. Aber vielen lieben Dank für die Aufklärung.
Ja, finde ich dann auch lustig, dass irgendwie man dann solche Details wissen, dass man dann so auf einmal auch irgendwie übernimmt.
Ja.
Und dann ist der Wachdrache nicht schwarz oder so, wie das Auto in Supernatural, sondern hat dann so eine Antilopen, die sind ja meist eher so gelblich-bräunlich, so vom Fell.
Ja, weiß jetzt nicht, wie die Impala-Antilope aussieht. Werde ich gleich mal recherchieren, wenn wir hier fertig sind mit Aufnehmen,
um
mir das mal anzugucken. Auf jeden Fall super interessant. Vielen lieben Dank, Elisa, für deine Rückmeldung. Ich finde, die hat mir nämlich auch nochmal sehr stark dieses Gefühl vermittelt, dass das, was wir hier machen, die Leben von anderen Leuten auch bereichert, so ein bisschen, ne? Ihnen Perspektiven gibt, dass sie wirklich inspiriert davon werden, dass sie davon was für sich mit rausnehmen, dass sie da tolle Momente miterleben und so. Und es ist auch einfach immer so spannend zu sehen, dass jetzt hier eine negative Geschichte, wie Benny das sagte, wo Kapitän Raubein uns diese Geschichte geschickt hat, wo er so eine negative Erfahrung mit einem Spielleiter gemacht hat, wo er das Gefühl hatte, ja, der Spielleiter nutzt seine Position aus, um gegen die Spieler zu intervenieren, dass das aber dafür sorgt, dass jemand anderes Elemente davon nimmt und da für sich eine tolle Kampagne entwickelt. Das finde ich einfach wirklich großartig, wie das dann verändert, abgeändert, neu umgeformt, transformiert wird und auch dann wieder zu etwas sehr, sehr Schönem wird. Vielen lieben Dank dafür.
Und wir werden natürlich mit dem Podcast weitermachen. Und da du das so schön gesagt hast, bleibt mir nämlich an dieser Stelle auch nichts weiteres zu sagen als, ich hoffe, dass ihr motiviert und kreativ inspiriert seid. Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein armes Schwein raussuchen, das diese Höllenkampagne für uns leiten muss.
Und ich werde dir dabei zuhören und hoffen, dass du damit Erfolg hast.
Ja.
Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Schick uns deine Einsendung an würfel.veteranen@gmail.com. Das Ü aus Würfel wird dabei zu einem UE. Schreib uns dazu, mit welchem Pseudonym und welchem Pronomen du in unserem Podcast angesprochen werden möchtest. Füge deiner Mail außerdem eine kurze Notiz an, dass wir deine Einsendung auch wirklich öffentlich vorlesen dürfen. Wir freuen uns sehr über deine Teilnahme. Empfehle uns aber auch gerne weiter, wenn dir diese Folge gefallen hat. Abonniere unseren Podcast und lass einen Kommentar da. Du findest uns zudem auf Instagram unter würfelveteranen, alles klein, alles zusammen und das Ü wird auch wieder zu einem UE. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Würfelveteranen.